bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Ich nehme hier schon mal auf, nebenbei. Das, was ihr gerade im Hintergrund hört, das ist unsere Gästin, die Sebastian das Internet erklärt. Das Smartphone erklärt.
Ich kann das auch so wie bei Kurt Krömer machen, dass die Leute jetzt guessen müssten, wer ich bin.
Das stimmt. Ich habe das gerade ganz kurz überlegt. Das wäre wichtig. Aber wir haben ja jetzt keine Resonanz. Könnt ihr raten, Freunde.
Ihr habt die Möglichkeit.
Die meisten hören sich den Podcast an, nachdem sie die Folge angeklickt haben, wo der Name draufsteht.
Ach, stimmt.
Ja, das hatten wir schon mal. Ja, aber warte, wie macht das? Wie ist das bei Kurt Krömer?
Nee, er sieht die Gästin oder den Gast.
Er sieht sie nicht, genau. Aber man sieht es auch an den Folgen.
Du hast recht, darüber habe ich
Naja, da haben wir schon.
Wenn jemand anders den Podcast für euch anmacht, dann könnt ihr jetzt raten, wer ich bin.
Das finde ich gut. Das werde ich der Folge vorausschicken, dass man das so machen muss, wenn man raten möchte. So, aber somit sind wir schon jetzt eigentlich schon mittendrin. Unsere Gästin sitzt vor uns. Es sind draußen gefühlt 30 Grad. Es ist sehr warm. Wir kleben an dem Kunstledersitzen fest. Und die heutige Gästin haben wir eingeladen, weil sie eine von den Neuen ist. Und ja, weil wir sie schon ganz lange einladen wollten. Und ich bin ein Fan. Ich bin ein Fangirl, sage ich mal. Zum einen auch von ihrem ganzen Leben, was sie auf Instagram teilt. Und weil ich finde, dass sie eine, wie sagt man, fast schon eine Vorzeige Neue ist. Das können wir gleich noch mal ein bisschen besser definieren, weil ich es nicht besser formulieren kann. Aber herzlich willkommen, Miss Lotti.
Dankeschön.
Hallo.
Ich werde rot gerade. Ich meine, das kann man ja nicht sehen, aber danke für die tollen Komplimente. Ich fühle mich ganz doll geehrt.
Sehr schön. Das ist das Gute am Podcast, dass man, hier kann man auch lustige Dinge machen und es wird keiner sehen, was wir hier machen. Wie wir hier da sitzen, dass wir nackig sind, egal. Weiß keiner. Lotti, hi, wie geht's dir heute?
Hallo, jetzt geht's mir sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, obwohl wir schon sehr lange gequatscht haben. Aber jetzt, wo die Technik läuft, kriege ich ein bisschen schwitzige Hände. Aber sonst geht's mir sehr gut.
Haben wir auch, sag ich mal. Ja. Wann war deine allererste Berührung mit einer Tätowierung?
Wo ich selber eine Tätowierung
gesehen hast.
Also
die dich in irgendeiner Art und Weise was
also
mit dir gemacht hat.
Das erste Ding, an das ich mich erinnere, was mit Tattoos zu tun hat, ist auf jeden Fall, ich bin ja relativ jung, das heißt, die Emos waren nicht mehr ganz meine Generation, ich bin ja Generation Tumblr-Girls, deswegen auf Tumblr auf jeden Fall wahrscheinlich und ich habe krass wie Casper früher gehört und seine coolen Tattoos von Marvin gesehen und ich glaube, auf Tumblr war so das erste Mal, wo ich so richtig viel Tattoos gesehen habe und dachte, so will ich mal aussehen.
Für alle, die nicht wissen, was ist Tumblr?
Tumblr ist WordPress gab es schon früher, aber es war eine Art Blog-Plattform, also eigentlich auch ein Social-Media-Ding, glaube ich, wo man selber Sachen posten konnte, aber auch rebloggen konnte und dann hatte man so einen Feed an Sachen, die man halt entweder gerebloggt oder selber gepostet hat und das war dann so ein bisschen ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich mein Pinterest jetzt ist so das, was ich mir selber so raussuche und so ein Ästhetik-Ding war es, glaube ich, oder?
Ja.
Aber war auch schon auch ein sehr trauriges Medium, war schon viel Traurigkeit auf Tumblr, glaube ich.
Aber es gibt vor allen Dingen auch, ne, es gibt ja heutzutage dann so lustige Leute, die so nachmachen, wie man auch sich so auf Tumblr inszeniert hat. Da lache ich immer sehr darüber, wie die sich, also was man sozusagen an Equipment brauchte, um sich so ein bisschen emo-mäßig in den Wald zu stellen mit X-Beinen und so ein bisschen traurig zu gucken.
Und das Flanellhemd.
Genau, und ein Flanellhemd anhatte und ein bisschen. Es ging vor allen Dingen auch um sehr melancholisch sein.
Ja, es war schon sehr sad und es hat gut in meine Zeit gepasst.
Achso, es geht jetzt nicht um modische Inspiration.
Nee, es war schon so diese Ästhetik, dieses moody, sad girl, depressed thing, I guess. Aber das Tumblr war für mich früher so ein bisschen, weil es mir früher nicht gut ging, so mein Medium, wo ich dachte, hier fühle ich mich verstanden, hier gibt's andere Leute, denen geht's auch schlecht.
Ja.
Ja, ich glaube, das war schon für viele früher so das Ding, wenn man das in seinem Real-Life-Umfeld nicht so hatte.
Wo warst denn du in deinem Real-Life-Umfeld? In Berlin?
Nee, ich bin in Duisburg geboren und in Krefeld aufgewachsen. Deswegen von Ja, ich bin nur in Duisburg geboren. Von 0 bis 18 habe ich in Krefeld gewohnt. Nicht zu empfehlen.
Nie mehr so, nicht so zu empfehlen. Nee. Aber genau, an was kannst du dich so erinnern, was dich daran irgendwie fasziniert hat? Oder gab es irgendwie was Markantes, wo du gesagt hast, du willst dich tätowieren lassen oder vielleicht mal Tätowiererin werden?
Also ich habe sehr früh angefangen, anders aussehen zu wollen als die anderen. Pick me girl. aber ich glaube, bei mir war das viel auch ein Ding, dass ich mich eh immer krass gefühlt habe wie so eine Außenseiterin, weil ich halt mich mit anderen Dingen in meinem Kopf gezwungenermaßen beschäftigen musste als viele in meinem schulischen Umfeld und so. Und ich irgendwie immer ein bisschen gedacht habe, boah, ihr macht euch Gedanken über eure nächste Handtasche oder was sich eure Eltern zu Weihnachten schenken und ich will mir, Triggerwarnung, das Leben nehmen. So. Und das war, glaube ich, so eh immer das Ding, dass ich mich nie da so gefühlt habe, als wäre das so meine Welt, so dieses normale Teenager-Sein, weil es mir einfach mental wirklich, wirklich schlecht ging. Und das habe ich schon auch äußerlich so. Also ich habe immer so versucht, ja, ich habe mir super früh die Haare abgeschnitten. Ich habe richtig lang nur Jungsklamotten in Anführungsstrichen getragen, weil ich mich in diesem Bild eines Mädchens irgendwie nicht so ganz gesehen habe. Hab mir die Haare dann bunt gefärbt und so diesen klassischen Kram, den man dann so als Teenager macht, auch wenn meine Eltern mir das nicht erlaubt haben. und dann habe ich meine Strumpfhosen zerrissen und so. Aber ich glaube, das war so der Beginn dieser Ästhetik von, boah, ich mag dieses, was von anderen als vielleicht so ein bisschen so ein Side-Eye kriegt, ja, und wo andere denken, weiß ich jetzt nicht. Das fand ich irgendwie immer, da habe ich mich irgendwie ganz gut drin gefühlt, weil das so ein bisschen mein Inneres repräsentiert hat, glaube ich. Und ich fand es auch einfach schön. Mhm. Also ich fand zum Glück auch sehr früh Traditional Tattoos schön. Ich bin sehr froh, dass ich das von vornherein irgendwie ganz gut fand. Ich bin trotzdem froh, dass ich nicht früher als 18 großflächig angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, weil dann hätte ich schon jetzt einige Tumblr-Tätowierungen, die ich vielleicht nicht wollen würde. Aber ja, immer wenn ich tätowierte Frauen vor allem gesehen habe, die so Traditional Tattoos hatten, dachte ich mir so, boah, cool, ich will auch so aussehen. Aber den Gedanken, Tätowiererin zu werden, hatte ich jetzt noch nicht so früh.
Mhm. Wie alt warst du denn da in der Zeit so ungefähr? Nur mal so ganz grob.
Also meine Erinnerung fängt eher so grob ab 14 an. Deswegen würde ich mal so sagen, 14 bis 16 irgendwie so full-on Teenager-Zeit.
Ja.
Genau.
Da warst du in der Schule?
Ja.
Am Gymnasium?
Genau. Mal mehr Schule, mal mehr Psychiatrie. Aber ja, ich war eigentlich in der Schule. Ja.
Hättest in der Schule sein sollen.
Ja, also ich habe ganz normal tatsächlich meine Schule in 12 Jahren mein Abi gekriegt. Aber ich war zwischen 14 und 18 auf jeden Fall sehr oft langfristig in Kliniken und anderswo. Obwohl man da ja auch in der Schule für Kranke ist. Ganz schöner Begriff.
Oh Gott, ja.
Was heißt längerfristig?
Schon so 3 Monate manchmal. Also so stationäre Aufenthalte gehen ja dann schon auch eine Zeit lang.
Da wird Schule mitgemacht?
Wenn du unter 18 bist, musst du, also ist ja Schulpflicht. Mhm. Und dann gab es halt immer, je nachdem, was für eine Klinik das war, gab es entweder so, also einfach nie, nicht wirklich vergleichbar mit Schule halt. Also in der einen Schule habe ich Perlentiere geknüpft, ist jetzt nicht so, dass ich das auf dem Gymnasium gemacht hätte. Aber an sich mussten wir trotzdem zur Schule gehen. Ja. Mhm.
Deswegen habe ich mich gerade gefragt, machen die einen knallharten Stoff noch?
Naja, also je nach, also ich glaube so gegen Ende, also als ich so 17 war, war ich ja schon so in der Oberstufe und man musste sich ja schon aufs Abi vorbereiten und ich habe schon so den Schulstoff von der Schule bekommen und hatte halt die Möglichkeit, das in dieser Schule da zu machen, aber also daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, dass ich da irgendwie Kurvendiskussionen, ich habe auch wirklich andere Probleme da gehabt, ehrlich gesagt.
Deswegen, so war die Frage.
Genau, aber man muss theoretisch, muss man zur Schule gehen und das steht auch auf deinem Therapieplan da, ja.
Ah, deswegen.
Wie früh hast du dich tätowieren lassen dann?
Mein erstes Tattoo habe ich mir mit 16 mit dem Ausweis von meiner Schwester machen lassen. Sorry, Mama.
Weiß sie das oder haben wir es hier das erste Mal
verkündet? Ich weiß
nicht,
ob sie das weiß, keine Ahnung. Da bin ich in so ein Shop in Krefeld, ich keine Ahnung mehr, wie das heißt, in so einem richtigen, so ein, ja, wahrscheinlich so eine Kette oder so war das, weiß ich nicht. Und ich wollte einfach nur ein Tattoo haben. Also es war, glaube ich, wirklich nicht das Ding. Ich will ein Kunst.
Was Gutes, was Tolles. Haltbares.
Ja, und ich habe mir einen Viertelmond, ich zeige Ihnen mal kurz, wie aussieht, wie eine Banane. Das war natürlich
kleine Tumblr, schwarze Banane.
Tumblr-related, der Mond. Ja, und da ich meiner Schwester ein bisschen ähnlich sah und dabei eh bunte Haare hat und weiß nicht was, hat da auch keiner wirklich drauf geguckt. Und ich sah meistens wesentlich älter aus, als ich war, von daher hat da keiner gefragt.
Ah, ja.
Wie alt bist du denn jetzt?
26.
26?
Ja.
Ich hätte es nicht schätzen können.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du es sonst versucht hättest zu schätzen.
Tatsächlich, vor 10 Jahren habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen.
Ja, krass, ne? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Happy 10-Jähriges. Wie hast du dich danach gefühlt? Hast du dich so gefühlt, wie man denkt, wie man sich danach fühlt?
Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall krass Panik gehabt, dass meine Eltern das rausfinden und habe das immer versteckt. Mhm. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob die das irgendwann rausgefunden haben, weil mein Septum habe ich mir auch vor 18 mit dem Ausweis von meiner Schwester stechen lassen. Ich weiß gar nicht, ob meine Schwester das wusste, dass ich mir ihren Ausweis übergenommen habe. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich ihr das gesagt habe, keine Ahnung. Und ich hatte so ein Septum, was man sich so in die Nase reinschieben kann, diese Hufeisendinger.
Ja.
Und das hat meine Mutter irgendwann gesehen, als ich aufgestanden bin vom Tisch und sie mich von unten
quasi angeguckt. Ach so, du hast dir das mal hochgeklappt,
genau,
sozusagen.
Genau, damit die das nicht sehen. Und es war auch sehr schmerzhaft, als das frisch war, dass ich das schon, oh Gott, boah, schrecklich. Das haben die irgendwann gesehen mit dem Tattoo, weiß ich gar nicht mehr, ob die das vorher, keine Ahnung.
Wie waren die so drauf an sich? Offen für solche?
Nee.
Genau, also.
Also meine Mutter ist schon nicht begeistert gewesen davon. Also wie gesagt, ich sollte mir eigentlich nicht mal die Haare bunt färben. Und also, oder auch so klamottenmäßig war jetzt vielleicht nicht so gewünscht. Mhm. Mein Papa hat immer gesagt, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du willst. So. Ich würde auch behaupten, dass mein Papa so ein bisschen offener dafür war, früher schon. Papa ist halt auch Musiker und irgendwie, ja, habe ich das Gefühl gehabt, dass der da immer ein bisschen mehr Verständnis für hatte, aber bevor ich 18 war, war halt so, ja, können wir dir nicht erlauben.
Ja.
aber die waren da nicht begeistert von, auch als ich angefangen, also ich habe am 18. Geburtstag meinen Tattoo-Termin für mein erstes Großtattoo gehabt und musste den dann einen Tag später verschieben, weil meine Mutter das nicht wollte, dass ich das an meinem 18. Geburtstag mache.
Ah,
da
habe
ich gesagt, ja, dann mache ich es halt einen Tag später.
Ach so, ist ja auch geil.
Ja, das war schon lange ein Thema. Meine Mutter fand das schon sehr lange wirklich nicht besonders toll, dass ich mich tätowieren lasse. Mittlerweile sind die da sehr fein mit. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals zu dem Punkt kommt, wo ich mir die Hände tätowieren lassen kann, die Finger, und meine Mutter sagt, ach, ist das neu? Ja, hoffentlich gefällt dir das irgendwann noch, ne? Aber ja, hast du selber gemacht.
Okay, nee, wirklich?
Aber ja, also mittlerweile ist das auf jeden Fall kein großes Ding mehr, aber es war lange, jedes Mal, wenn es ein neues gab, war,
wird sich jetzt ganz voll tätowieren?
Ja, ja, das ist der Plan.
Ach so, wirklich so?
Ja,
so,
das sagst ich schon immer so von vornherein gesagt.
Ah, okay, ja.
Ja.
Ja. Was hast du dann mit 18, oder wo bist du dann hingegangen und was hast du machen lassen?
Mein erstes Tattoo großflächig ist hier der linke Unterarm. Das war bei 7-Eleven in Krefeld, da wo ich herkomme, beim Fred, heißt er, den ich auf dem Truly Yours das erste Mal wieder gesehen habe, seit ich mich tätowiert lasse, habe ich so, du hast mir mein Ess-Tattoo gestochen.
Wirklich? Ja. Hat er sich erinnern können?
Ich glaube nicht. Er hat nur gesagt, du warst offensichtlich nicht zum Nachstechen. nee, das war mein erstes Tattoo und ich habe den Termin für das Tattoo auch ein Jahr vorher schon gemacht, also mit 17. Und das ist über meinen Triggerwarnung, Selbstverletzungsnarben. Und das war für mich sehr, sehr klar, dass das mein erstes großes Tattoo sein soll, weil das für mich so, ich wollte die nicht weglasern, weil ich irgendwie dachte, das gehört auch zu mir und ich hatte auch keinen Bock auf Lasern und sowas und ich wollte die nicht ganz weghaben, aber ich wollte halt auch nicht, dass man immer als erstes darauf irgendwie so guckt und reduziert wird und ich wollte mich eh tätowieren lassen, deswegen dachte ich, das ist vielleicht eine gute Lösung. Und Fred hat damals aber auch gesagt, dass die schon so ein Jahr alt sein sollten, weil es schon viele und tief auch war. Und ab dem Tag, wo ich diesen Termin gemacht habe, habe ich mich nicht mehr geschnitten. Außer an einem Rückfall, wo ich mir dann den rechten Arm versaut habe. Aber sonst war das tatsächlich meine Motivation,
ja, voll,
diesen Arm in Ruhe zu lassen. Und ich glaube, das weiß ich noch, dass das mein Papa auf jeden Fall, dass er da ein bisschen, glaube ich, freundlicher zu den Tattoos stand, als er gecheckt hat, dass das für mich so, tatsächlich was bringt, damit aufzuhören.
Könnt ihr ganz kurz, ja, sorry, sagen.
Wie ist die Reaktion denn auf die Narben gewesen, also auf die Wunden von den Eltern?
Bei meinen Eltern? Mhm. Ja, also ich habe mit 14 damit angefangen und das ging dann meine ganze Jugend und wirklich also mit allen möglichen Klinik- und Therapieaufenthalten natürlich war es für meine Eltern scheiße. Die waren schon unterstützend in der Hinsicht, die haben schon immer alles dafür getan, irgendwie, dass mir geholfen wird. Es war nicht so, dass das irgendwie geleugnet wurde oder so weggelächelt wurde. Aber da will ich auch nicht zu sehr in die Tiefe bei meiner Familie jetzt gehen, das will ich einfach nicht für die sprechen, genau. Aber an sich waren die schon sehr supportive, was das anging.
Wenn du die, eine noch?
Klar.
Die Wahl der, wo du die Namen oder wo du die, wo du dich ritzt, ist Ritzen eigentlich noch ein Passwort.
Ja, ich weiß nicht, manche sagen, das ist falsch. Ich sag schneiden, selbstverletzen, keine Ahnung.
Selbstverletzen. Ist ja jetzt hast du einen Unterarm gewählt, wo das schwer zu verstecken ist. War das irgendwie ein Gedanke oder hast du keinen Gedanken?
Ich habe damit damals angefangen. Ich glaube, wir sollten wirklich eine Triggerwarnung in die Beschreibung schreiben und einen Timestamp irgendwie machen, falls da jemand Probleme mit hat. Ich habe damit angefangen, weil ich das im Fernsehen gesehen habe und die hat sich halt am Unterarm geritzt.
Ah, ja.
Und dann dachte ich mir, das probiere ich mal aus, weil mir ging es so scheiße und dann hat mir das geholfen. Also geholfen in Anführungsstrichen. Und es war einfach das Einfachste, weil ich Rechtshänderin bin, der linke Unterarm. Ich habe aber auch Narben an den Beinen und am Bauch und so, aber der Unterarm war so, dass Ding. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang versucht, das wirklich zu verstecken, aber habe sehr schnell mir Hilfe geholt, auch bei so einer Schulsozialarbeiterin, die mich dann zu einer Therapeutin gebracht hat und dann war es ja auch irgendwie unvermeidbar, dass meine Eltern das irgendwie mitkriegen. Ja, und ich habe schon damals, das weiß ich, was auch der Grund ist, warum viele Leute dann immer gesagt haben, du willst doch nur Aufmerksamkeit und dir geht's doch gar nicht so schlecht, womit, glaube ich, viele Jugendliche zu kämpfen haben, die sich selbst verletzen. Ich habe schon sehr früh irgendwie nicht gecheckt, also ich habe das niemandem unter die Nase gebunden, aber ich habe halt im Sommer trotzdem ein T-Shirt getragen, weil ich schon sehr früh irgendwie kein Verständnis dafür hatte, warum ich das so krass verstecken muss, weil ich mir gedacht habe, also ich habe sehr früh eine Diagnose auch bekommen und dachte mir, okay, aber das ist doch eine Krankheit. Warum kann denn jemand mit einem gebrochenen Bein, mit einem Gips rumlaufen und ich kann nicht damit rumlaufen? Also ich habe das Einzige, was ich verstanden habe, war der Triggerpunkt vielleicht. Also dass du in der Klinik das abdeckst, check ich, weil das andere triggern könnte so. Aber dass ich im Sommer in der Bahn kein T-Shirt anhaben kann, wenn mir warm ist, fand ich halt irgendwie komisch, weil ich mir gedacht habe, warum muss ich damit denn so heimlich umgehen? Das macht es doch nicht besser.
Ich dachte jetzt nur, dass man beim Schneiden dann denkt, ah, das dürften meine Eltern nicht sehen und deswegen Stellen nimmt, die man nicht.
Ja,
deswegen
also,
war die Überlegung.
Ich glaube, das habe ich am Anfang gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das so kopflos entschieden, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe am Anfang irgendwie, wo mache ich das jetzt, was ist das Sinnvollste. Ich glaube, so Beine und sowas habe ich dann genommen, wenn ich in der Klinik war und wusste, ich darf das nicht und die dürfen das nicht sehen und bla bla bla. Aber es war schon immer der größte Relief für mich war diese, das war einfach so wie so ein Ritual. Also Ritual ist vielleicht das falsche Wort, aber so dieses, das, da schaltet ja der Kopf einfach auch halt aus, wenn man das so macht.
Ist da eine Planung oder ist es impulsiv?
Ich glaube, es gibt beides. Bei mir war es viel impulsiv, weil ich aber viel war, weil ich so krass viel Spannung in mir drin hatte und nicht wusste, wohin damit. Und gerade als Frau, wenn man so viel Wut und irgendwie sowas hat, neigt man ja, weil man so sozialisiert ist, nicht dazu, jetzt anderen Leuten auf die Fresse zu hauen, sondern halt es eher gegen sich selber zu richten. Und das war für mich halt dann oft, wenn ich so doll angespannt war und nicht mehr wusste, wohin, mit diesem ganzen in mir drin, dass das dann einfach für mich so ein kurzer Shift von den Symptomen war. Also es war dann nicht mehr in mir drin, sondern körperlich der Schmerz, sage ich mal. Und teilweise war es auch einfach, weil ich so doll inneren Schmerz eben hatte und ja, das so unhandelbar war, dass ich das dann lieber körperlich angefühlt habe. Und was viele ja auch haben, was bei mir auch ab und zu der Fall war, weil wenn man so eine krasse Leere in sich hat, wo man einfach das Gefühl hat, man existiert eigentlich nicht mehr, ist Schmerz ja dann ein Mittel, um sich selber wieder zu spüren. Mhm. Das ist ja meistens, wenn man so krass dissoziiert ist, dass einfach gar nicht mehr da ist. Aber ja, ich glaube, es hatte unterschiedliche Gründe und es gab schon auch bestimmt Tage, wo ich das geplant habe, wo ich wirklich schon in der Schule saß und dachte, ich kann nicht mehr, meinen Kopf und bla, und dann dachte ich, ich muss nach Hause und so. Aber ich glaube, meistens war das aus einer Impulsivität heraus.
Und wenn du Relief sagst, wie lange hält das an? Solange?
Ja, das ist das, warum ich das niemandem empfehlen würde. Es ist halt einfach ein ganz kurzzeitiger, das ist ja wahrscheinlich wie eine Droge, so, ne? Du hast eine kurzzeitige, ich würde es nicht mal Erlösung nennen unbedingt, aber es geht halt leider sehr schnell wieder los. Genau, und vor allen Dingen, genau wie bei Drogen, werden die Abstände halt irgendwann immer kürzer, ne? Also am Anfang habe ich, keine Ahnung, das vielleicht einmal die Woche gemacht, dann habe ich das 2-3 Mal am Tag gemacht, ne? Weil du halt natürlich denkst, okay, das ist mein Coping-Mechanismus, dazu greife ich jetzt. Meine Therapeutin hat mal was gesagt, was ich sehr interessant war, dass Schneiden ja am Ende auch eigentlich nur, also dass es irgendwo ja auch gesund ist, weil es dich davon abhält, dir das Leben zu nehmen, wenn du das alles weiter in dich reinfrisst und dann nicht weißt, wohin damit, ne? Aber es gibt natürlich wesentlich gesündere Arten und Weisen, das ja mit diesen Sachen umzugehen und das loszuwerden. Aber ja, ich glaube, für ein Jugendliches, ja, oder für ein Kind, ich war ja eigentlich auch irgendwie noch ein Kind, wenn so wenig Verständnis und Offenheit für so Sachen um einen rum ist, also ich meine, das ändert sich ja wirklich zum Glück mittlerweile, aber auch wenn ich noch jung bin, aber als ich ein Teenie war, war das noch nicht so, dass man darüber geredet hat, dass man zur Therapie geht.
Ja.
Und es war schon noch auch ein krasses Ding, dass ich 3 Monate in der Psychiatrie war.
Wussten andere Mitschüler das?
Ja, also ich habe schon viel so dieses, oh, du willst so eine Aufmerksamkeit und ja, so schlecht wird es dir nicht gehen und bla bla, bis es, glaube ich, irgendwann haben es schon einige gecheckt, dass es schon
doll ist.
Vielleicht doch nicht so just for fun ist, weil ich glaube, viele Teenies haben das mal, dass sie das so eben auf Tumblr sehen oder so und das mal ausprobieren. Irgendwie, das ist ja auch wie Drogen auch, das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, kann man ja, naja, sollte man trotzdem nicht machen natürlich, aber ich glaube, das ist halt das Ding, wenn jemand in eine Drogensucht dann abrutscht, dann ist halt nicht mehr nur, oh, ich habe mal irgendwie einmal irgendwas ausprobiert oder
nein, ja, total.
So. Und bei mir war das, glaube ich, auch so, dass dann irgendwann, keine Ahnung, vielleicht ein paar gecheckt haben, okay, ist vielleicht jetzt doch nicht so funny.
Ich kenne das jetzt auch von Eltern, die sozusagen das auch verbuchen unter der Phase und wir waren doch alle mal melancholisch, wir haben doch auch früher Him gehört und waren Manson-Fans und so ist das. Und da hat man das ja immer angekündigt, dass man jetzt vielleicht nicht mehr fühlt, das Leben oder so. Und das gehörte zu der Subkultur Gothic oder so. Und dann wird das damit.
Ja, und ich meine, das war, glaube ich, in dieser Emo-Zeit genauso. Und genauso war es in dieser Tumblr-Zeit, dass das natürlich erstmal bei vielen als so ein Szene-Ding.
Genau, so ein bisschen glorifiziert wird
so,
erst.
Bis halt, glaube ich, dann auch irgendwie Leute checken, so, ja, hat vielleicht doch auch andere Hintergründe.
Ja. Könnt ihr aus TätowiererInnen-Sicht sagen, einmal für Betroffene und für TätowiererInnen, ist es einfach darauf zu tätowieren, tut es mehr weh? Macht ihr das beide?
Ja.
Oh.
Also, das geht auf jeden Fall. Es kommt ja immer auf die Narbe an. Es gibt ja auch, also Narben sind ja krass unterschiedlich. Diese Verbrennungsnarbe ist anders als eine Schnittwunde, Also je nachdem, wie die Narbe verheilt ist, ob die genäht wurde, nicht, die sind ja alle unterschiedlich von der Gewebeart auch. Die sollten schon immer eine Zeit lang abgeheilt sein auf jeden Fall, weil also selbst wenn was oberflächlich verheilt aussieht, kann das schon auch immer noch in den unteren Hautschichten einfach super lange abheilen, je nachdem, wie tief das, glaube ich, auch war. Dieses tut das mehr weh, kann ich immer, das fragen mich öfter Leute, das kann ich irgendwie gar nicht mehr so sagen. Ich glaube, stellenweise ja, stellenweise war es aber auch, weil ich viel wirklich geschnitten habe, war es teilweise einfach taub. Also habe ich auch teilweise wirklich so Nerven geschädigt. So. Deswegen, da würde ich keine Aussage drüber treffen. Ich glaube, das ist krass individuell für jeden, ob das mehr wehtut, weniger oder genauso. Und weil du ja auch oft, du hast ja oft nicht Narbengewebe, was so flächig ist. Du hast ja immer zwischendrin ja trotzdem gesunde Haut, dass du, glaube ich, diesen Unterschied vielleicht gar nicht teilweise so krass wahrnimmst. Ich weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen hast.
Also Schmerzen kann ich ja nicht beurteilen, aber beim Tätowieren,
ach. Gibt's was zu berücksichtigen?
Kommt auf den Stil an. Also ich meine, jetzt unsere Stil oder mein Stil ist jetzt relativ grob. Da Feinlein könnte schon ein bisschen, kann man pauschal schwer sagen. Ja. Blackwork.
Ich glaube, man muss halt immer ein bisschen gucken vorher, was das für eine Narbe ist und dass du die Linie da jetzt nicht, vielleicht nicht übelst reinpresst, weil es halt vielleicht ein bisschen einfacher auslaufen kann, weil du halt ja so ein, also ich habe das hier bei manchen Narben, dass es halt in den Narben dann so ein bisschen so reinläuft, weißt du, weil es ja einfach keine, es ist ja keine ebene Haut. Ja, so. Genau. Aber ich habe jetzt auch die Narben, die ich bisher tätowiert habe, war es jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie, außer die Haut ist jetzt so krass ledrig oder so dadurch geworden, ne? Aber.
Hast du da besonders viel Erfahrung, weil du damit offen umgehst und ziehst du Leute an?
Kann ich natürlich jetzt so nicht sagen, ob Leute deswegen explizit auch zu mir kommen, aber ich habe schon auch,
jetzt vielleicht.
Ja, vielleicht jetzt, hey. Ich habe schon Leute, also mehrere Menschen schon, aber auch jetzt nicht nur Schnittnarben, sondern teilweise auch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dadurch, dass ich natürlich auch auf meinem großen Instagram auch über mentale Gesundheit und so rede, dass es schon KundInnen das leichter fällt, mir vielleicht eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, hey, ich habe übrigens Narben und ich weiß, dass du da vielleicht auch eigene Erfahrung mit hast, bla bla bla. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob deswegen vermehrt Leute zu mir kommen oder nicht. Ist jetzt nicht so, als würde ich nur Narben-Cover-Ups machen.
Ja, hätte sein aber können, dass das irgendwie besonders anzieht.
Ich frage schon immer auch meine KundInnen, auch wie die auf mich gekommen sind und so. Und wo ich auch Narben übertätowiert habe, die folgen schon meistens meinem großen Account auch. Das heißt, die kriegen das schon so mit, glaube ich. Aber ja, es ist jetzt nicht so, nicht das der USP, aber also, wenn ihr Narben habt, könnt ihr auf jeden Fall trotzdem gerne zu mir kommen.
Ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht trotzdem so ein bisschen was darüber sagen kannst oder ihr, wie man vielleicht für so eine Situation als TätowiererInnen so ein Safe Space schafft. Spricht man das an, wenn man das an einer Kundin, an einem Kunden sieht? Ist das,
also,
was ja schon relevant ist für eure Arbeit dann in dem Moment?
Also klar, wenn das an der Stelle ist, wo man tätowiert, so, dann muss man da natürlich, also was heißt muss, aber dann reden, glaube ich, sogar, also die meisten KundInnen sagen das, glaube ich, selber auch. Also ich habe da jetzt nicht so das Gefühl, dass das jemand dann so wegschweigt. Ich habe Anfragen von KundInnen bekommen, die ich sehr cool fand, was das anging. Die haben eine Triggerwarnung an Anfang gesetzt, weil man ja trotzdem auch nicht weiß, also jetzt, wenn man das hört, weiß man es vielleicht, weil ich bin da völlig fein mit, man kann mir da alles so sagen, das triggert mich gar nicht, aber man weiß natürlich erstmal nicht, wenn man Menschen nicht kennt, ob das vielleicht auch eine Tätowiererin oder ein Tätowierer halt triggert, deswegen finde ich es super, als Kundin da auch erstmal zu sagen, hey, Triggerwarnung, so, selbstverletzendes Verhalten, keine Ahnung was. Und ich finde schon, dass man da als Tätowiererin, wenn man die Stelle tätowiert, drüber reden kann, aber ich würde jetzt auch nicht da irgendwen, wenn er da nicht drüber reden will, dann bin ich nicht die Person, die da die sagt, du musst jetzt mit mir darüber reden, was los ist und so. Keine Ahnung, das handhabt wahrscheinlich auch jeder individuell, aber ich weiß nicht, ob du das.
Ach so, ja, für mich ist das, wenn so Sachen im Raum stehen, auffällig, dann spreche ich es auf jeden Fall an. Und auch wenn es nur für mich im Raum steht, wenn ich Namen sehe, ist das, weckt mein Interesse und dann kommt erstmal so ein Charme oder so, Unsicherheit, gehe ich da über eine Grenze oder so und die kann ich aber auch nur rausfinden, wenn ich es anspreche und die Resonanz ist meistens, ich habe das Gefühl, dass dann der Gegenüber auch froh ist, dass endlich angesprochen ist.
Dass man sich selber auspacken muss,
Sich selber auspacken muss und dass es auch nicht übergangen wird und dass man darin auch gesehen wird.
Ja.
Und ich finde das immer, das steht doch die ganze Zeit während der Tattoo-Sitzung dazwischen. Alle so eine Auffälligkeit.
Ich hatte halt diese Situation noch nicht, wo es nicht sowieso von vornherein ein Thema war. Deswegen könnte ich da jetzt gar nicht so sagen, wie das Ding wäre. Ich glaube, da spielt dann trotzdem noch der Raum auch mit rein, weil du bist halt hier natürlich in einem anderen Space, alleine mit deinen KundInnen, als wenn du in einem großen Laden bist, wo 6 Leute vielleicht nebendran noch sitzen, will ja vielleicht auch nicht jeder, ist ja vielleicht auch eine andere Situation so. Aber ich habe jetzt bisher da, wo, wenn ich auch vor allem Narben aus selbstverletzendem Verhalten tätowiert habe, schon geguckt, dass ich vielleicht, also wir haben ja mehrere Räume bei uns im Laden, dass ich vielleicht in den Laden gehe, wo ein bisschen ruhiger ist, wo jetzt nicht 6 Leute nebendran sitzen, weil es vielleicht einfach auch Leuten manchmal ja unangenehm ist oder so. Aber wie gesagt, ich hatte die Situation noch nicht, wo es nicht sowieso von vornherein ein Thema war. Mhm.
Jetzt hast du schon gesagt, wie es sozusagen schon bevor du die Tätowierung bekommen hast, schon war, nämlich stimmt, dass es fast motivierend war, aufzuhören damit. Ja. Wie war dann das, dass da jetzt was drauf ist?
Boah, ich fand es von Minute Termin an nur cool.
Ja.
Also wir haben 2 Sitzungen gemacht. Erstmal nur Linien und Schwarz oben und dann in der 2. Sitzung Shading auf dem, also Innenarm und Farbe.
Können wir das Motiv sagen?
Ja, ich habe einen Pantherkopf, eine Rose und einen Panther mit dem Dolch. Also ganz klassisch. Ja, und ich glaube, ich fand es ultra cool, weil es halt, weil ich ja auch so dann in meinem Alter so, also ich, das war noch ein halbes Jahr, bevor ich Abi gemacht habe. Also ich bin ein halbes Jahr später, habe ich mein Abi
fertig. Das war so gehabt. 2016 oder so.
Genau, dann, hm? Es war 2000, ganz, also Januar 2016 ja, war das. Und es war natürlich ultra cool, weil ich die erste war, die halt ein großes Tattoo hatte. Also das kann ich jetzt schon mal so sagen, dass ich mich schon ein bisschen cool gefühlt habe.
Ja, voll.
Ja, und ich fand's, also ich war, ich glaube, das war Tag 1 und seitdem war ich, hatte ich nie den Tag, wo ich dachte, oh, ich will keine Tattoos oder weniger Tattoos haben. Ich glaube, ab dem Tag dachte ich mir, ja, das wird jetzt, das, so geht's weiter.
Ja.
Da eben der Unterarm und schwarzer Panther.
Ja,
und,
das also stimmt, ne?
Traditional schwarzer Panther, dann die Narben.
Ja.
Und,
oh, oh. Ja.
War eine Ansage auf jeden Fall.
Aber ich kann mich wirklich so Schmerz, also ich meine, man vergisst ja Schmerz eh, aber ich habe jetzt auch nicht so die Erinnerung, dass ich dachte, oh mein Gott, scheiße, das ist ja so grausam, tätowiert zu werden. Ich glaube, ich war so hyped.
Das ist ja das und Dankbare an Traditionals, ne, dass du immer wieder mit dem abgeschlossenen Patch genau was hast, was fertig ist.
Und ich glaube halt, also nicht nur ich glaube, ich meine, das weiß man ja gerade, wenn man noch keine Tattoos hat, dann ist man ja aufgeregt, ja. Adrenalin, ja. So, das ist ja alles noch so, wiu. Also wenn ich mich jetzt tätowieren lasse, denke ich mir, das Moment.
2 Stunden, ciao.
Ich, das an, ich hasse es, hör auf damit. Aber da war das, glaube ich, noch so krass aufregend, dass ich auch so in diesen Laden, dieses Studio war.
Es wird
so,
ja auch immer kleiner, Gott sei Dank, weil man ja muss ja immer mehr füllen.
Ja,
also
genau,
wird es eh immer kleiner, ja, und man hält noch eh nicht Backpiece mehr so gut durch. Ah, okay, der Rücken ist noch frei.
Ja, leider schon.
Ja.
Aber sonst
also noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall.
Ja.
Für
ja
26 bist du auf jeden Fall schon gut gefühlt, ja, würde ich sagen. Ah, krass, ich habe nämlich vorhin überlegt, aber 2016 war auch ja schon voll die Traditional-Zeit. Mhm. Wurde es auch wieder.
Ja, also ich meine, wenn man ehrlich ist, ist es jetzt vielleicht auch schon ein bisschen Richtung
Neo, ne?
Also es ist nicht ganz traditional. Nee. Ich hätte es, also so, wenn ich es mir jetzt stechen lassen würde, würde ich es auf jeden Fall anders machen.
Ein bisschen Chromi, die Rose, ne?
Ja, also es ist nicht so, wie ich es jetzt machen würde, aber da hatte ich halt auch gar keinen Plan. Ich habe gedacht, traditional ist im Namen, dann gehe ich dahin. Also der macht schon auch immer noch traditional. So, ich habe da keinen Plan gehabt. Also,
aber wie hast du den rausgefunden? Weil du wolltest ja was, also du hast dich schon, du hast
ja
nach traditional,
also
schon
es
geguckt.
Ist auch ein guter Laden, ja, so in Krefeld. Ich glaube, mein damaliger Freund oder so hat sich da bei jemandem tätowieren, mhm, lassen und da war ich mal mit. Und es war schon so vom Look auch so ein traditional Laden. Also die hatten Flash an der Wand und so. Und irgendwie war schon ein cooler Laden so. Und so, wie ich mir halt ein Tattoo-Studio immer vorgestellt habe. Aber halt nicht so ein Hells Angels-Tattoo-Studio, sondern so ein traditional Shop. Und Fred ist, glaube ich, der Besitzer. Ja, und das war, ich glaube, ich habe nicht mal, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe einfach da im Laden gefragt und gesagt, was ich gern machen würde. Und die haben mir dann quasi Fred empfohlen oder so, ja, irgendwie so, weil die sind, ne, auch wegen, ich glaube, es war vor allem auch wegen den Narben, weil er halt so lange schon tätowiert und das schon oft gemacht hat und war
Erfahrung
da, genau,
sozusagen.
Ich
ja
glaube, das war so das Ding. Ja, und es ist ein, also ein Laden, den es schon lange gibt, den es immer noch gibt, und es ist für ein erstes Tattoo auf jeden Fall kein beschissenes, also es hätte schlechter
nach dem
laufen
Mond
können.
Nach dem Mond,
genau,
hätte es
ja
anders weitergehen können.
Das ist ja nicht
können
das erste Tattoo,
nee,
aber ich glaube, das war
das erste Signifikante.
Ja, genau. Also ich meine, es hätte mich schlimmer treffen können, auf jeden
Fall.
Dafür, wenn man halt gar keinen Plan, ja, gar keine Beziehung, also irgendwie Kontakte oder irgendwie, und da war halt Social Media auch noch nicht so wie jetzt,
nee,
dass
nee
du einfach so durch Instagram scrollen kannst und gucken kannst, so, keine Ahnung, das suche ich mir raus. Also klar war Instagram da schon ein Ding, aber
ja
nicht so wie jetzt. Da bist du halt in das Studio gegangen, was bei dir in der Stadt halt dafür
bekannt war.
So. Weil es auch 2016 da sahen, Traditional halt, also die wenigsten haben wirklich diesen ganz simplen gemacht.
Und alle dieses krasse Platte auf, Traditional, ich glaube, das kannte ich.
Kam viel später dann
noch erst. Auch noch so gar nicht. Und ich glaube auch wahrscheinlich meine Referenzen waren nicht wirklich Traditional, to be honest. Also keine, ich weiß gar nicht, ob ich Referenzen geschickt habe, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr.
Wie kam die Entscheidung zum Panther?
Also, ich weiß noch, dass ich mir damals gedacht habe, ich will was mit Bedeutung für mein erstes und gerade auch für diese Stelle. Und habe mir halt bei dem Panther gedacht, so Stärke und irgendwie so, das ist so ein krasses Tier, was so voll powerful ist und so. Und das war für mich so ein bisschen dieses, diese Metapher für dieses, ey, ich habe diese Zeit durchgehalten, ich habe mich immer wieder zurückgekämpft sozusagen. Und dieser Dolch mit der Rose war für mich so dieses, selbst wenn dir halt einer einen Dolch durchs Herz stochert sozusagen, du musst halt irgendwie weiterleben und irgendwie dich so aufraffen. Also es ist alles sehr deep und weiß ich auch nicht, ob das jetzt, keine Ahnung. Aber so habe ich mir das irgendwie, glaube ich, hergeleitet. Ja. Und es war für mich irgendwie einfach so ein Ding, dass ich da dachte, auf dieser Stelle will ich einfach Motive haben, die für mich so dieses Durchhalte- und Stärke-Ding widerspiegeln für mich einfach nur, dass ich so, wenn ich da drauf gucke, weiß, ey, krass, ich bin stolz auf mich, so, dass ich mich nicht umgebracht habe und dass ich hier immer noch stehe und mich tätowieren lasse und das heißt ja auch, dass ich irgendwie leben will, weil sonst würde ich mein Geld nicht dafür ausgeben.
Ja. Ja. Ach, voll nachvollziehbar. Du bist dann ja auf jeden Fall erstmal noch nicht Tätowiererin geworden, sonst würdest du hier nicht bei den Neuen sitzen. Was war da, was ist dazwischen passiert? Übrigens, den Account, den sie gerade erwähnt hat, wo man noch alles andere von Lotti sehen kann, der heißt Alles von Lotti.
Ganz und das simpel. Ist natürlich
auch bei Instagram zu finden.
Ich bin mit 18 ausgezogen, also wirklich, ich glaube, am Tag meiner Zeugnisvergabe bin ich nach Köln gezogen. Hab da ein FSJ gemacht in einem psychiatrischen Wohnheim. Und währenddessen schon bei Vans im Einzelhandel angefangen zu arbeiten, weil man mit dem FSJ ja jetzt nicht so viel Geld verdient, musste ich halt irgendwie gucken. Genau, und ich wollte damals schon nach Berlin ziehen, hatte auch hier schon ein FSJ und habe mich dann doch entschieden, nach Köln zu ziehen, weil ich Menschen da kennengelernt habe, die auch immer noch ganz enge Freunde von mir sind. Und ich mir dachte, ich glaube, so Freunde finde ich nie wieder. Ich glaube, ich möchte gerne in dieser Stadt wohnen, wo diese Menschen wohnen. Und bin deswegen dahin gezogen. Und das ist immer noch eine ganz tolle Gruppe Jungs, mit denen ich immer noch, die ich ganz doll lieb habe. Und die mir meine Zeit auf jeden Fall vereinfacht haben in Köln. Vor allen Dingen den Anfang ausziehen, 18, irgendwie nach dieser ganzen Zeit. Ich glaube, es war für meine Eltern auch schwierig, das so zuzulassen, ob ich stabil genug bin und so. Ja. Ich durfte halt nie ins Ausland gehen, weil die immer Schiss hatten, dass ich halt nicht stabil genug bin und alles. Und dann aber halt direkt ausziehen, war, glaube ich, schon nicht so easy. Aber mir ging es schlagartig wesentlich besser, nachdem ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Genau, und dann habe ich viel gearbeitet.
Hast du in der WG gewohnt?
Nee, ich habe alleine gewohnt direkt. In Köln, Köln-Buchheim, auf 18 Quadratmetern. Ja, und dann habe ich nach einem halben Jahr gedacht, boah, ich finde dieses FSJ richtig langweilig. Irgendwie passiert mir hier zu wenig und irgendwie finde ich das alles nicht so spannend. Und dann habe ich halt nach einem halben Jahr anstatt nach einem Jahr schon aufgehört und habe dann erstmal bei Vans aufgestockt, weil ich dachte, okay, ich habe keine Ahnung, was ich, also ich war halt so, alle in meinem Alter haben halt ihre Jugend so durchlebt und haben halt alles erlebt und waren Party machen und reisen und im Auslandssemester und pipapo. Und ich habe halt meine Jugend in Krankenhäusern verbracht und dachte halt so, weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will. Und war dann so ein bisschen lost. Also gar nicht schlimm, aber ich dachte mir einfach so, keine Ahnung, was ich jetzt so beruflich machen will. Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich nicht studieren will. Weil, turns out, it was ADHD all along, aber weil ich halt in Schule schon dieses so Lesen und Konzentration und
Lernen.
Dieses ganze schulische Ding mich so krass, also ich konnte das so schlecht, also ich konnte halt saugut reden immer und im Mündlichen war ich immer gut, aber diese, also alles, was mit Lesen, mit Recherche, mit Lernen zu tun hat, war wirklich Katastrophe für mich und deswegen dachte ich, Studium ist ja genau das, nur dass man noch mehr Eigenverantwortung übernehmen muss, das kann
also
ich
noch
gar keinen Fall, ja genau. Und dann habe ich bei Vans weiter gearbeitet und dann haben die irgendwann Ausbildung angeboten eine Einzelhandelskauffrau-Ausbildung. Und da habe ich gedacht, ja, ich weiß eh nicht, was ich machen will. Ich arbeite hier eh, ich mache jetzt diese Ausbildung erstmal. Und weil ich Abi hatte, konnte ich halt eh auf 2 Jahre verkürzen. Und weil ich dann so gut war, konnte ich nochmal ein halbes Jahr verkürzen. Und habe dann in 1,5 Jahren diese Kauffrau-Ausbildung da gemacht, die mir tatsächlich echt Spaß gemacht hat. Also auch die Schule fand ich mega geil.
Ja.
Weil ich so gedacht habe, ah ja, man lernt ja hier voll sinnvolle Dinge, die man braucht. Man lernt ja Dinge, die wichtig sind. Die man irgendwie anwenden kann und so.
Ja.
Und während der Zeit war aber schon die Store-Managerin lange krank und deswegen habe ich quasi mit unserem Assistant-Store-Manager so den Laden quasi schon die ganze Zeit geleitet. Sehr, sehr viel gearbeitet. Nebenbei noch in einem Club dann irgendwann gearbeitet, über Nacht manchmal.
Als Barkeeperin?
An der Bar einfach, genau. Oder Konzerte irgendwie so, weil ich halt auch Kohle brauchte so und mich auch tätowieren lassen wollte.
Na klar.
und habe dann nach der Ausbildung, ich habe die 2018, ich habe meine Abschlussprüfung 2019 im Januar gemacht von der Ausbildung, habe aber schon vorher gewusst, es muss jetzt nach Berlin gehen.
Mhm.
Und hier im Bikini Berlin war halt eine Stelle als Assistant Store Managerin frei. Und
bei Vans.
Genau.
Ja.
Und es war natürlich das Einfachste, so die Stadt zu wechseln, wenn ich halt innerhalb der Firma wechseln kann. Das war dann noch ein sehr beschissenes Hin und Her. Alles war diese, ich will jetzt hier keinen Rufmord betreiben, aber diese Firma ist, also nicht Vans an sich, sondern die Firma, zu der Vans gehört, ist schon auch ein bisschen katastrophal. Aber egal, dann bin ich auf jeden Fall so nach Berlin quasi gekommen, weil ich dann da quasi, also ich habe auch mir nur eine Wohnung zum Beispiel angeguckt und diese Wohnung bekommen. Und das ist so absurd, das heute zu sagen. Ich hatte ja nicht mal einen Arbeitsvertrag.
Aber das war, wann war denn das dann?
Ja, 2018. Ich habe 2018 mir im Herbst oder so, habe ich hier, also ich hatte damals einen Freund schon in Berlin. Deswegen bin ich immer hergefahren halt ständig. Oder shame on me, ich bin wirklich oft auch noch hergeflogen. Oh Gott. Weil das
einfach mal von Köln nach Berlin,
es waren halt 30 Minuten. 10 Euro Ryanair-Flüge, die so viel günstiger als Zugfahren war. Und ich wusste wirklich noch nicht so viel über den Klimawandel damals. Und es war wirklich für eine Wochenendbeziehung schneller und günstiger. Aber das kannst du keinem erzählen. Naja. Ich habe mir eine Wohnung angeguckt. Keinen Plan von Berlin so wirklich gehabt.
Wo?
In Tempelhof.
Mhm.
Tempelhof Schöneberg, ich habe direkt am Ikea quasi gewohnt.
Mhm. Also Albuinstraße da.
Ja, genau, da gegenüber vom DHL-Verteilerzentrum quasi. Ja, aber es war eine schöne Altbau-Zwei-Zimmer-Wohnung und ich hatte halt diesen Wisch von meiner Firma, dass ich da den Job quasi ab Januar kriege, aber halt noch keinen richtigen Arbeitsvertrag und noch nicht keine Gehaltsnachweise in dem Sinne. Ja. Mhm. Und meine Abschlussprüfung war auch erst im Januar, also ich musste meine Ausbildung auch erstmal noch bestehen, obwohl das jetzt nicht so
High-Level
war. Also es war jetzt nicht so, dass sich da irgendwer Sorgen gemacht hat, dass ich sie nicht bestehe, aber dann habe ich die Wohnung bekommen, bin im Januar 2019 nach Berlin gegangen.
Was hat dich gezogen? Also wegen dem Freund oder was, nee, was ist oh Berlin? Gott,
nee, ich würde nie für einen Mann irgendwo hinziehen. ich wollte ja, also ich war mit 15, 16, glaube ich, das erste Mal in Berlin. Und meine Eltern hatten Freunde hier und die haben wir besucht und ich glaube, ich war damals mit meinem besten Freund und meinen Eltern hier und ich war so amazed von dieser Stadt, weil es ja genau das vor allen Dingen früher noch war, was ich ja alles so gefühlt habe.
Ja.
Dieses, boah, man kann hier so sein, wie man will und man, alle sehen irgendwie anders und cool aus und es gibt so viel Kunst und Musik und diesen ganzen, alles ist so alternativ und all das, was ich halt so absolut nicht zu Hause hatte. Und es war halt voll dieses Ding, was ich mir in meinem Kopf so vorgestellt habe, boah, ich in Berlin. Ich bin saufroh, dass ich nicht mit 18 nach Berlin gegangen bin, weil ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall noch nicht stabil genug gewesen, wäre ich drogensüchtig geworden. Also glaube ich, weil ich war, selbst in Köln war ich am Anfang echt einsam, obwohl ich schon Freunde da hatte und in Berlin kannte ich niemanden, außer die Freunde von meinen Eltern. So, das wäre schon, und dann in dieser Stadt zu sein, weiß ich nicht, ob ich das gepackt hätte. Und dann habe ich ja 3 Jahre ungefähr in Köln gewohnt und dann nach Berlin, da war ich halt
reicher Übergang.
So, ja, und ich hatte dann mit der Arbeit schon und ich habe irgendwie so, ja, dann trotzdem ja schon Leute hier gehabt. Also der Mitbewohner von meinem Ex-Freund damals ist einer meiner besten Freunde geworden, auch über die Zeit. Und das war dann für mich so, ey, ich bin jetzt ready dafür. Und ich habe auch meine Ex-Beziehung in Köln ist sehr schrecklich auseinandergegangen. Ich wollte auch einfach aus Köln weg. Mhm. War auf jeden Fall Zeit und deswegen war das für mich so ein No-Brainer. Ja.
Hat es einen kurzen Spoiler sozusagen, wir spulen kurz vor, hat es sich so angefühlt in Berlin, wie man sich, also fühlt, nee. Ist es so, dass hier alle anders sind und dass nee. Man hier frei sein kann?
Also ich glaube, das können wir alle bestätigen, vor allem in den letzten Jahren hat sich das alles
ja... Weil ich bin ja schon immer hier, ich weiß nicht, wie es ist vom Gap
also sozusagen. Den, ich glaube, dieser Zauber, den Berlin hat für Leute von außerhalb, der verschwindet relativ schnell, wenn man hier wohnt, weil es nicht mehr dieses, ich komme für 4 Tage und gehe irgendwie feiern und mach nur coole Dinge, ja. sondern ich stehe halt morgens auf und gehe arbeiten. So, weißt du, es ist jetzt so, ich wohne in Tempelhof und muss mit dem M46er zur Arbeit fahren, das ist jetzt nicht so cool. Mhm. Außer, dass es ein Doppeldecker ist. aber ich weiß gar nicht, ist es die M46? Ich glaube schon. Ich habe halt auch in Charlottenburg gearbeitet, so, das war auch so ein...
Vor allem am Kudamm auch direkt.
Wo ich nie war vorher, das ja. war nicht das ist das ja Kreuzberg nicht das, genau. oder so, was ich vorher so gesehen ja. habe. Das erste halbe Jahr fand ich Berlin richtig scheiße, da wollte ich wirklich, habe ich echt gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben will. Habe aber gedacht, ey, ich gebe dir ein bisschen Zeit, ich weiß, dass es neu anfangen und alles, natürlich ist das jetzt nicht von vornherein alles cool. Und dann fand ich es irgendwann gut, aber es war, glaube ich, relativ schnell nicht mehr dieser Zauber ja. von Berlin ja. irgendwie. Das war relativ schnell weg, weil ich halt auch einfach einen ganz normalen Job hatte.
Ja.
Ja.
Also du warst dann zu der Zeit im Bikini Berlin, da hast du jetzt erstmal gearbeitet.
Ja.
Was passierte dann?
Ich war ein Jahr da Assistant Store Managerin. Richtig cooles Team gehabt. Also ein paar von den Leuten sind auch immer noch enge Freunde von mir. Aber mein männlicher Chef war nicht ganz so begeistert von mir, glaube ich. Ich habe mich gar nicht mit ihm verstanden und habe mich auch null gewertschätzt gefühlt. Ich habe schon wieder viel zu viel gearbeitet. Das ist ein Habit von mir. Ich übernehme halt viel zu viel Verantwortung für Dinge, für die ich eigentlich keine Verantwortung nehmen muss. Aber weil ich halt immer lieber denke, dann mache ich es halt selber, bevor es halt nicht gemacht wird und dann aber nie auch die Lorbeeren dafür einstecke, sondern die steckt dann meistens ein männliches Wesen ein. ich klinge wirklich wie so eine Männerhasserin jetzt hier. Nein, ich hasse nicht alle Männer, tut mir leid. Ich habe einfach nur scheiß Erfahrungen mit vielen Männern gemacht.
Mein Pulsschlag geht doch schon ja. seit einer Weile ein bisschen hoch.
Ja? Hast du wirklich?
Naja, das Klima ändert sich so ein bisschen, aber ich bin noch
entspannt.
Nee,
also es ist wirklich auf diese speziellen Personen bezogen, ja. weil ich einfach gerade, also ich habe eh ein Problem mit Autoritäten und vor allen Dingen mit männlichen Autoritäten einfach echt viel beschissene Erfahrungen gemacht habe. Und gerade als junge Frau in einer Führungsposition, die in ein neues Team kommt, wo ein Chef schon drin ist, der das seit 10 Jahren macht, ist halt, da muss man sich halt erstmal behaupten und das war einfach nicht cool so, die Zeit an sich. Aber das Team war cool und auch, ich habe auch an sich viel, also ich habe krass viel aus dem Einzelhandel mitgenommen. Ich würde nie wieder in den Einzelhandel wollen, auf gar keinen Fall. Aber ich habe richtig
sind
viel.
Was sind die Gründe?
Boah,
was
also
ist der Nachteil? Ich war nie im Einzelhandel groß.
Also ich finde es katastrophal, wie die Menschen mit einem umgehen. Also deswegen, ich bin der überfreundlichste Mensch im Einzelhandel, weil ich
so Kundschaft.
Ja, Kundschaft ja. ist wirklich, also und gerade am Kudamm ist halt krass viel ja. Touris und so und wie man da teilweise behandelt wird, ist wirklich Katastrophe. Dann ist die Bezahlung für das, was man arbeitet, einfach lächerlich. Also
okay.
auch für eine Führungsposition. Ich habe so wenig Geld verdient. Was viel auch in so Läden, die halt cool sind,
so
das Ding
grad,
ist, weißt du, ich glaube, du verdienst bei Rewe, bei Aldi verdienst du wesentlich mehr als in diesen coolen Läden.
Ja, weil froh sein, dass wir dich reingelassen
genau,
haben.
So. Ja. Und die, also dieses immer samstags arbeiten bis 8, bis keine Ahnung was, du bist, ich habe beschissen gegessen, ständig einspringen für irgendwen, weil irgendwer ausfällt, dieses Verantwortungsgefühl, der Laden muss offen sein, so wenn jemand krank wird und du stehst alleine im Laden, kannst du eigentlich den Laden nicht aufmachen, weil wir hatten zum Beispiel kein Klo im Laden, ich dürfte aber den Laden nicht verlassen, so dann stehst du da und denkst dir, ja, was mache ich denn jetzt so? Und diese ganzen, dieses so, als wäre das Ende der Welt, wenn der Vanstone einen halben Tag zu ist. Mein Gott, kriegt euch ein. So, was macht ihr für Umsätze bitte die ganze Zeit? Keine Ahnung. Einzelhandel war einfach eine krass anstrengende Zeit, wo ich wirklich viel, viel gelernt habe. Und gerade auch so irgendwie in einer Führungsposition zu sein, ist schon auch cool in so einem jungen Alter. Weil ich halt auch Glück mit den Teams hatte, glaube ich. Aber den Einzelhandel möchte ich gerne nicht mehr haben. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, jeden Tag 9 Stunden zu stehen. Keine Ahnung. Ja, ne? Aber auf Fans. Nee, aber ich habe da ein Jahr dann das noch gemacht. Aber für mich war ja eh klar, dass ich nicht im Einzelhandel bleiben will. Das war für mich von vornherein immer klar. Ich habe das nur gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Bis ich was Besseres finde oder irgendwie checke, oh, ich habe jetzt was, war das für mich nice to have, aber ich wusste von vornherein so, ich nehme das mit, um nach Berlin zu gehen und so, aber dann gehe ich irgendwann.
Bist du so durch die Welt gegangen, also auch gleichzeitig zu screenen, was es denn nun wird, was du machen willst?
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe nicht aktiv danach gesucht, irgendwie, was ist mein Traumjob? Ja. Und ich hatte auch dieses Ding Traumjob irgendwie nicht. Ich habe halt früher krass viel Musik gemacht so und super viel Leistungssport. Das war halt als Kind so mein Traumjob, aber einen realistischen Job so an sich hatte ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe halt im Einzelnen, das ist das Coole, man kriegt ja schon viel Facetten auch mit. So, ich habe viel Visual Merchandising gemacht, das fand ich cool, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Ich fand auch die Nähe zu Klamotten ja cool und dieses ganze so Produktion und sowas oder auch in Einkauf zu gehen, war für mich alles eine Option. Aber alles halt nicht, wenn man nicht studiert hat. Ja. Die nehmen dich halt nicht. So selbst in der eigenen Firma nicht. Selbst wenn du einen Laden geleitet hast und eigentlich die beste Produktknowledge und Kundenknowledge hast, machen sie halt nicht. Nehmen halt irgendwen, der studiert hat. So, und das ist mir dann immer mehr klar geworden, dass egal, was ich eigentlich machen will, also klar kannst du vielleicht irgendwie quer einsteigen irgendwo, aber wenn ich innerhalb der Firma hätte bleiben wollen oder so, keine Chance. Und dann hat mein damaliger bester Freund, der Mitbewohner, von dem ich eben gesprochen habe, der hat angefangen zu studieren. Und der hat Sport, ich glaube Geschichte und noch irgendwas auf Lehramt studiert. Und hat sich dann auf Sonderpädagogik irgendwie spezialisiert. Und der ist so krass in diesem Studium aufgegangen. Und den hat das so glücklich gemacht. Und es war so, wow. Und der hatte auf einmal Zeit, Dinge zu machen und so. Und ich kannte, seitdem ich 16 bin, habe ich halt gearbeitet. Ja. Und das war für mich immer so ein Ding, ey, alle haben so coole Sachen gemacht, sind gereist. Ich habe nur gearbeitet. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen Geld mehr ansparen können, aber ich bin nicht mal in Urlaub gefahren. So, ich habe nichts gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich werde jetzt diesen Job kündigen. Und dann ist mein bester Freund gestorben. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, das ist jetzt eine Katastrophe, weil ich habe diesen Job schon gekündigt, jetzt fällt meine Struktur weg. Aber andererseits habe ich mir auch gedacht, ey, wenn ich jetzt sterben würde, hätte ich halt wirklich nur gearbeitet. Oh. Und dachte mir so, ja, ich habe seitdem ich 14 bin, war ich in Krankenhäusern und dann habe ich gearbeitet. Ja. Und ich habe nichts von der Welt gesehen, ich habe nie was für mich gemacht, ich hab keinen Urlaub gemacht, nichts. Wenn ich jetzt sterben würde, wäre das der traurigste Tod ever, weil ich nichts erlebt hätte. Und mein bester Freund war halt damals 26 auch, oder 25, wäre 26 geworden. Und der war halt wenigstens, also ist trotzdem natürlich viel zu früh gewesen, aber der war so glücklich zu diesem Zeitpunkt. Der war krass viel Reisen davor wieder. Der war Skifahren, der war Wandern, der war wieder mit seiner großen Liebe zusammen. Der hat dieses Studium gehabt, so, der ist so aufgeblüht. Und ich habe mir wirklich gedacht, oh mein Gott, ich muss was ändern. So, ich kann mein Leben so nicht weiterleben. Und es war aber auch krass zu sehen, dass obwohl das passiert ist und es wirklich für mich, also ich glaube, es haben viele nicht, dass sie so jung jemanden so nahes verlieren, der in demselben Alter ist. Also dass man eine Oma verliert, ja, aber ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie einen Freund oder so verloren hat. Und das war aber eben auch das, wo ich gemerkt habe, krass, das ist passiert. Und ich will weder mir was antun, noch will ich mich selbst verletzen, noch fange ich wieder an zu rauchen. und so banal das klingt, aber Lennys Tod war für mich so voll augenöffnend für mein eigenes Leben, weil ich mir gedacht habe, ich will so nicht weiterleben. Und ich will aber gerne leben. So, und das war krass für mich zu sehen. Aber natürlich war es eine absolut katastrophale Zeit. Ich habe dann die drei Monate Kündigungsfrist halt noch gearbeitet. Und dann wollte ich eigentlich in eine Agentur oder so, habe mich nach Praktika umgeschaut, irgendwie so Traineeships. Die haben alle niemanden genommen, der nicht studiert. Aha. Und da habe ich mich entschieden zu studieren. Weil ich mir dachte, okay, was soll ich dann machen? Ich bewerbe mich jetzt auf ein Studium. Mein damaliger Freund, der hat Wirtschaftskommunikation, hatte der vor Jahren studiert und hat mir das so ein bisschen erklärt. Und da ich zu faul war, um irgendwas zu researchen, habe ich mir, glaube ich, so 2, 3 Studiengänge durchgelesen und dachte so, ja, klingt irgendwie danach, als könnte
HTW
man da.
HTW oder
ja,
UDK?
Genau. Ja, kann man irgendwie relativ viel mitmachen. Ja. Klingt danach, als wären da Sachen bei, die mich irgendwie auch interessieren. Ich bewerbe mich da drauf mal. Ich habe voll das schlechte Abi, aber ich habe immerhin irgendwie ein Abi noch.
Aber
gekriegt.
Die Arbeitserfahrung ja auch noch.
Genau, Wartesemester. Ja. Und dann bin ich tatsächlich da auch direkt genommen worden.
In der HTW?
Genau. Ja. Und dann kam Corona. Weil ich dachte mir, geil, ich fange jetzt wenigstens
an zu studieren. Ach so, 2019 war es
ja
erst, ne?
Oder 2019 ist Lenny gestorben und 2020 im April habe ich angefangen
war
zu studieren.
War das Semester, genau. Sommersemester, ja.
Und ich dachte mir, geil, ich mache jetzt so Studi-Life und ich werde jetzt mal so ein bisschen Freizeit machen. Ich werde reisen in den Semesterferien und ich will mal nicht arbeiten und
an diesem schönen Campus, wo man
ja,
draußen
genau,
liegen kann.
Ja, genau, das ist cool. Ja. Ja, und ich war bis im letzten Semester niemals in der Uni.
Ja.
Und habe zu der Zeit auch dann mit meinem jetzt Ex-Freund in einer Einzimmerwohnung dann gewohnt, weil ich nach Lennys Tod nicht mehr in meine Wohnung konnte. Ich konnte da nicht mehr sein, weil Lenny so viel da war und das für mich alles so krass damit verbunden war. Und wir wollten uns eine größere Wohnung suchen. Ja, ist dann halt nicht so schnell gegangen, wie es bei mir damals gegangen ist. Und das war auf jeden Fall sehr schwierig, der Beginn von Corona mit diesen Lockdowns. Dann, ich habe dann wieder angefangen, Therapie zu machen. Eigentlich da mit dem Hinblick nur diese Trauer irgendwie damit klarzukommen, weil seitdem ich 18 war, bis da habe ich keine Therapie mehr gemacht und hatte auch das Gefühl, ich bin ja gesund.
Austherapiert.
Ja, turns out, ich habe diese Therapie nicht nur gemacht, um mit der Trauer klarzukommen, sondern um sehr viel Scheiße aufzuarbeiten, für die ich früher einfach noch nicht stabil genug war. Ja, aber Corona war nicht easy am Anfang. Dann halt dieses Studium online da vorm Laptop, während mein damals Freund da auch noch arbeitet vorm Laptop. Ja, wir haben nicht mal eine separate Küche gehabt. Also ich habe teilweise auf dem Klo halt Vorlesungen mir angehört. Und es war echt nicht easy, weil man ja auch nicht mal, also die ersten Lockdowns waren ja auch so, dass man ja nicht mal draußen,
irgendwo,
es war ja wirklich, wir waren ja in dieser Wohnung gefangen, so. Man dürfte sich ja theoretisch nicht mal mit Leuten treffen und so, das war wirklich, also ich weiß nicht, wie wir das überstanden haben. Und dann habe ich, glaube ich, dann bin ich in dem Sommer, bin ich in die Klinik nochmal gegangen und da beginnt die Tattoo-Reise wahrscheinlich.
Hey, wer jetzt noch da ist, 1:44.
Ja, oh Gott.
Jetzt geht's los.
ich habe, diese Klinik war scheiße an sich, aber also ich bin stationär nochmal in Behandlung gegangen, weil einfach so viel und gerade so dieser Trauerprozess einfach nicht gut genug aufgefangen werden kann in der ambulanten Therapie einmal die Woche. So, das ist einfach gerade, also viele Themen, die waren einfach zu groß, um das so ambulant zu machen.
Warst du hier in Berlin?
Mhm.
Ist das Gesprächstherapie? Oder was wie, oder
die,
Verhalten?
Die ambulante stationär oder die stationäre Therapie?
Alles, was,
also
was
meine
hast du alles ausprobiert?
Also meine war tiefenpsychologisch. Mhm. Und die Klinik ist ja, da hat man ja immer alles Mögliche, aber das war eine psychosomatische Klinik auch, weil ich da schon so krass körperlich Probleme auch hatte. Und da hast du Gruppentherapie, Gesprächstherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, alles Mögliche. Ich musste mich zwischen Musik- und Kunsttherapie entscheiden. Und habe mich für Kunsttherapie entschieden, weil ich früher sehr viel Musik gemacht habe und bei mir Musik immer mit Leistung verbunden war und somit, das muss gut klingen und sowas. Ich wusste, dass ich da eh nicht loslassen kann, wenn da irgendwer ein Instrument falsch spielt oder einen schiefen Ton spielt, würde ich eine Krise kriegen, so, hör auf damit. und dachte mir so, weil man mir in der Schule früher immer gesagt hat, ich kann ja nicht zeichnen, dann dachte ich mir, ja, dann kann ich ja Kunsttherapie machen, weil da habe ich ja keinen Leistungsdruck hinter, weil das kann ich
weil
ja eh nicht.
Weil es kann's ja nicht, genau.
Ja, turns out, ich habe mit dieser Kunsttherapie angefangen und bin teilweise aus diesen Sitzungen rausgegangen und habe gedacht, krass, ich habe eine Stunde meinen Kopf ausgeschaltet. Das war das erste Mal seit keine Ahnung wann, ob ich das überhaupt jemals gehabt habe, dass ich gecheckt habe, wie es ist, zur Ruhe zu kommen, in Anführungsstrichen, ohne zu pennen, also ohne erschöpft vor Erschöpfung umzukippen, weil mein Kopf einfach eine Sache gemacht hat und da drin sich verloren hat. Und dann war ich so, oh mein Gott, malen it is. Und es war natürlich gerade Kunsttherapie, für die, die es nicht wissen, ist sehr frei. Da geht es nicht darum, jetzt ein schönes Bild zu malen und irgendwie was, keine Ahnung, was perfekt zu zeichnen oder so. Da geht es ja um irgendwie seine Gefühle mit Kunst auszudrücken, keine Ahnung. Aber für mich war einfach dieses Medium an sich, Kunst und zu malen, war so krass mindblowing, dass ich dachte, oh mein Gott. Ich muss zu Bösner und alle möglichen Kunstsachen kaufen danach.
Ihr seht nicht, wie sie strahlt gerade, aber sie leuchtet.
Ja, innerlich. Und da bin ich nach diesem Klinikaufenthalt, bin ich zu Bösner gerannt und habe mir allen möglichen Scheiß gekauft. Also wirklich jedes, ich habe mir Ölfarben, Acrylfarben, Gouachefarben, ich habe mir Ton, ich habe mir wirklich alles Mögliche gekauft und habe angefangen zu malen. Und dann haben wir kurz nach dem Klinikaufenthalt auch eine größere Wohnung gefunden. Und dann habe ich mir da so ein bisschen meinen Malspace eingerichtet. Und bin dann sehr schnell von diesem alles irgendwie einfach so frei platschig auf ein Bild malen in so ein, mir macht's auch Spaß, Dinge erkenntlich zu malen, gerutscht. Und habe das dann zwischendrin auch mal in meiner Story gepostet oder so, wenn ich damit zufrieden war. Und dann haben mir halt ab und zu Leute geschrieben, ey, verkaufst du das? Oder mach doch da mal einen Kunst-Account für auf oder so. Und dann war ich so, hä? What do you mean? Und da habe ich einen Kunst-Account, Instagram-Account aufgemacht, der jetzt Lotti-Tattoos ist. Und habe immer mehr gemalt und habe dann angefangen, Illustrationen zu machen und irgendwie digital auch was zu machen, was ich im Studium halt, ich habe im Studium mal so Grafikdesign Grundskills gelernt, was mir voll Spaß gemacht hat. Das Design-Element in diesem Studium war mit Abstand das Beste. Und dann habe ich immer mehr gemalt. Und dann habe ich Ende des Jahres aber gedacht, ich muss wieder arbeiten gehen. Ich kann nicht mehr zu Hause sitzen. Und habe dann bei Sony Music angefangen, beim Label. Ich mache das jetzt mal kurz, weil ich habe richtig krass den Monolog hier.
Ich höre gerade so gut zu.
Ich weiß nicht,
dass wir einen Dialog hier planen.
Nee,
also,
aber ich weiß nicht, als Monolog so langweilt vielleicht.
Nee, gar nicht. Also, außer, es muss ja nur für uns, für mich und Sebastian schön sein.
Ja, und dann habe ich bei Sony angefangen zu arbeiten, habe da auch gerne gearbeitet, habe da 2 Jahre dann noch gemacht. Ich habe im Team Data Insight Solutions gearbeitet und habe so Creative Planning nennt sich das gemacht. Also ich habe so Artist DNAs und so Look and Feel, so Workshops und sowas.
DNAs?
DNA, also was ist die DNA dieses Künstlers, dieser Künstlerin, wofür stehen die, Brand. Was ist deren Ästhetik, was ist deren Message, so und da, die Sachen habe ich halt auch so ein bisschen designt und so und das war eigentlich ein echt cooler Job, Sony ist ein cooler Arbeitgeber auch, aber ich habe immer mehr für mich gemerkt, ich kann nicht in einem Büro sitzen und das war ja früher immer voll meine Vorstellung. Das war zum Beispiel auch, als ich als Jugendliche in Berlin war und das Universal-Gebäude gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich will mal in der Musikbranche arbeiten. und habe dann gemerkt, nee, irgendwie weiß ich nicht. Also ich hätte mir vorstellen können, vielleicht bei Sony zu bleiben, irgendwie in Richtung wirklich in so Produktionen, wo man da wirklich kreativ auch abwechslungsreicher vom Umfeld und so arbeitet, weil ich habe zwar kreativ und abwechslungsreich gearbeitet, aber trotzdem immer an diesem Laptop. Und dieses, ich habe immer mehr gemerkt, dass dieses, wenn mir jemand diese Struktur, diese Arbeitsstruktur vorgibt und wie ich zu arbeiten habe und dieses, du musst so in diesem System funktionieren und das ist, nee, ich habe immer mehr gemerkt, dass ich das nicht kann, dass mir das meine Kreativität irgendwie raubt und dieses, du musst dann, also wir hatten zwar Gleitzeit und alles, aber trotzdem so dieses ganze, du musst 2 Tage die Woche im Büro oder im Homeoffice oder keine Ahnung was sein, das war irgendwie dann alles so, nee, ich kann das nicht machen. Und dann beginnt die Tätowier-Geschichte, wenn ich sie erzählen soll.
Bitte, bitte, bitte. Jetzt sind wir alle gespannt, der Spannungsbogen jetzt, war perfekt.
Ich fand es auch wichtig zu sagen, weil du kannst ja, wenn du jetzt aus einem Fließbandjob kommst, dann ist das eine Sache, aber du bist ja beruflich schon sehr hip hoch eingestiegen. Ja. Und das ist für mich ja dann nochmal eine Wertschätzung zum Tätowieren, zu sagen, ey,
da ist trotzdem noch mal mehr Möglichkeiten drin, selbst bei einer tollen Firma. So, ne?
Ja, also
ja, ich finde es jetzt auch gerade alles super entscheidend für den Lebensweg, deswegen ist es jetzt überhaupt nicht zu lang oder irgendwas, sondern fügt sich gerade traumhaft zusammen.
Total.
Ich muss dazu sagen, ich habe ja schon früh angefangen, mich tätowieren zu lassen und habe auch früher schon angefangen, mich großflächig zu tätowieren und habe FreundInnen in der Szene gehabt und so und einfach da auch eine Verbindung krass früh zu gehabt und das auch geliebt. So, ich Tattoos geliebt und die Kunst und alles dahinter, aber es war für mich nie eine Option, eigentlich in meinem Kopf Tätowiererin zu sein, weil ich halt so krass dieses Ding aus der Schule eingetrichtert bekommen habe, was, glaube ich, vielen so geht, du kannst dich zeichnen, weil ich halt kein realistisches Stillleben zeichnen konnte. Und ich hatte einen Kunstlehrer, der war richtig cool, Grüße an Herr Andermar, falls Sie das hören, der hat gecheckt, dass ich kreativ bin und malen kann, aber nicht zeichnen. So. Bei dem hatte ich immer gute Noten in Kunst. Aber dieses Ding, das halt neben mir welche saßen, die ihre Mangas da irgendwie gezeichnet haben und da irgendwie sich ein Foto hingelegt haben, das perfekt so abzeichnen konnten, das fand ich halt langweilig. Fand halt diese Schulaufgaben lame. Aber ich habe schon als Kind krass gern gemalt. So einfach so Gehirnrotz aufs Papier gebracht, keine Ahnung. Und das ist so krass, wie die Schule mir das verkackt hat, dass ich auch vergessen habe, dass das für mich so ein Outlet war, was mir so voll was gibt. Das war dann lange für mich halt Musik machen so, aber auch das hat für mich irgendwann nur noch einen Leistungshintergrund gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, es gibt mir gar nichts mehr an Gefühl so. Und deswegen war über diese ganze Zeit, wo ich mich tätowieren lassen habe, fand ich das immer mega cool und ich fand Studios cool und ich fand das Surrounding cool, aber ich habe nie gedacht, dass ich selber mal Tätowiererin sein kann, weil ich halt immer gedacht habe, ich kann nicht zeichnen. Und dann gab es das Sorry Mom Tattoo West vor zwei Jahren. Naja, das erste auf jeden Fall. Und da habe ich Lukas ein bisschen geholfen, hier Lukas Wagner. Da kam tatsächlich eine Kundin von ihm auch zum Stand, hat gefragt, ob ich auch tätowiere und ich war so, nee. Und Lukas so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hat mir ein Kumpel von mir, der auch Tätowierer ist, nach diesem Tattoo-Fest, waren wir irgendwie zusammen mal einen Kaffee trinken und hat er gesagt, ja Lotti, warum tätowierst du eigentlich nicht? Oh. Und dann war ich so, und ich hatte davor schon, glaube ich, angefangen, zumindest, also meine Kunst war schon auch immer ein bisschen inspiriert.
Ja, es war auch so illustrativ.
Genau, es war schon sehr, sehr, es waren keine Tattoo-Motive, es war auch noch kein Flash, aber es war trotzdem immer, es hatte so ein bisschen Einflüsse. Also ich habe ja schon davor sehr großflächig Leinwände gemalt dann auch. Und es waren trotzdem schon auch oft dicke Linien und irgendwie plakative Sachen, also nicht, erkennt man vielleicht jetzt nicht als Tattoo-related, aber ich habe mich trotzdem schon auch irgendwie da so inspirieren lassen und ja auch gemerkt, ich kann diese Dinge lernen. Also ich kann lernen, wie man Gesicht zeichnet oder sonst was. Und wenn es ein bisschen weird aussieht, ist beim Malen halt scheißegal, beim Tätowieren vielleicht nicht mehr. Aber ich habe halt durch dieses regelmäßige Kunstmachen gemerkt, okay, ich werde besser in bestimmten Dingen, wenn ich sie lerne. Und ich habe auch Spaß daran gehabt, sie zu lernen. Und dann hat der mir so den Floh ins Ohr gesetzt, wo ich so war, weil er so meinte, ja, ich kann dir zwei von meinen Maschinen geben und ein bisschen was zeigen und fang doch mal an, Flash zu malen.
Ist aber nicht Lukas jetzt.
Nee, Sebastian Aurich. Mhm. Und dann habe ich, bin ich nach Hause gegangen und dachte so, hä, okay, dann probiere ich das jetzt mal. Mir halt irgendwas von Pinterest runtergeladen oder irgendwie angeguckt und das probiert und war natürlich übelst frustriert, weil es scheiße aussah. Natürlich, so, weil ich, das ist so mein Ding, wenn ich es nicht sofort kann oder es nicht sofort cool aussieht, dann denke ich mir, oh nee, kein Bock mehr. Und das war aber das erste Mal so, dass ich nicht danach direkt gesagt habe, boah, kein Bock mehr. Sah halt scheiße aus und da habe ich mir gedacht, ja, frustriert mich, aber probiere ich halt morgen nochmal. Mhm. So, und dann habe ich das immer mehr gemacht und habe Flash gemalt und habe, immer mehr gemerkt, boah, ich finde das irgendwie cool und habe dann angefangen halt mit seinen Spulen auf Fake-Skin so zu Hause mal irgendwie so zu probieren. Das erste Mal eine Tattoo-Maschine in der Hand gehabt und dann so gemerkt, okay, lol, ich lasse mich seit 8 Jahren tätowieren und habe keine Ahnung, wie man so eine Maschine zusammenbaut. Ja. Was ist das überhaupt?
Also eine Spule?
Ja. Also nicht, ich habe nicht eine Spule aufgebaut, sondern einfach nur eine Nadel in den Griff und dann die Maschine aufzubauen. Und ich war so, hä? Und dann hat er mir das gezeigt und ich habe mir das so ganz kleinschrittig bei Notizen, so Nadel so rum und dann in den Griff von oben und Nadelstangengummi, bla bla bla. Und dann zu Hause saß ich da mit dieser Notiz und habe diese Spule irgendwie halb geht so zusammengebaut oder diese Fake-Skin zerrissen. Mhm. und dann habe ich halt die Flashes auch immer auf dem Kunst-Account und auch auf meinem anderen Account so gepostet und dann haben halt auch immer Leute gefragt, hey, fängst du an zu tätowieren, bla bla bla, und dann war ich so, nee, weiß nicht. und dann habe ich mir gedacht, ich will das machen, ich will jetzt eine Ausbildung machen, ich will tätowieren lernen, so. Ja, und dann habe ich versucht, eine Ausbildung zu kriegen, das hat nicht funktioniert.
Warum hat es nicht funktioniert? Du hast es draußen schon mal vorhin kurz erzählt, dass du es probiert hast.
Nochmal zeitlich, das war jetzt das nach dem Lockdown, oder?
Ja.
Das ist ja also wirklich war, noch gar nicht lange her.
Nee, das du war, so also, ich meine,
die neue ist ja so neu und so krass.
Also, warte, jetzt ist 2024, ich habe 2023 wirklich mit Tätowieren angefangen und 2022 war das Jahr, wo ich das alles gemacht habe, genau. ich habe da ja schon auf jeden Fall auch gut Flash dann gehabt und ich habe, ich war bei Stay Free viel auch, weil Sebastian da ja gearbeitet hat und habe da auch, wir haben auch Malabende zusammen gemacht und so und habe da auch mehrfach gefragt, aber die wollten halt nicht so richtig. Und dann war für mich so ein bisschen das Ding, dass ich auch nicht so ganz wusste, wo genau ich fragen soll, weil ich jahrelang zum Tätowieren nur zu Sorry Mom gefahren bin. Ich habe mich richtig lange in Berlin gar nicht tätowieren lassen.
Ah, okay.
Und war so, scheiße, ja, die ganzen Freunde, die ich in der Szene habe,
sind
alle nicht in Berlin. Und ich will eigentlich nicht aus Berlin weg. Und dachte dann so, oh Gott, ja, was mache ich denn jetzt? Hab dann aber währenddessen schon so die Grundlagen von Basti halt gelernt und immer weiter gezeichnet. Und dann habe ich von Esther am Anfang ein bisschen gelernt. Die hat mir so die Basics gezeigt und ich habe
Esther de Miguel,
genau. Mhm. Weil ich sie auch irgendwie so kannte und sie hat dann gesagt, ey, ich kann dir halt keine Ausbildung gerade geben, weil ich einfach die Zeit nicht habe und auch den Kopf nicht, aber ich will dich nicht so gehen lassen, weil ich glaube, du hast Potenzial. Und habe da dann so mein erstes Tattoo habe ich auf mir selber gemacht. aber von Esther habe ich wirklich, also ich glaube, ich habe 3 Tattoos in dem Laden gemacht und ich habe so krass viel von diesen 3 Tattoos mitgenommen. Aber es war halt alles, also überall, wo ich gefragt habe, war halt immer so, ja, nee, nicht so richtig und bla. Also keiner konnte mir so wirklich was sagen. Und es hat halt auch nicht funktioniert, dieses typische, ja, du musst einfach nur richtig viel da abhängen und irgendwann dann wird das schon, weil ich war ja überall so mit einem halben Fuß drin.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte das Gefühl, so nur von außen hat man ja schon das Gefühl, krass, ich mach's genauso wie immer alles, wie diese alten Hasen immer sagen, du musst da sein und du musst einfach auch am Start sein und
ich hab auch guck den Laden
mal
dazu geputzt.
Und mach mal das. Ja. Genau.
Ich hab,
und da dachte ich immer, krass, Leute, die macht's genauso, wie die alle sagen, wie das so passiert.
Ja, ich habe bei Stay Free auch geputzt und so, aber also nicht, dass sie mir das versprochen hatten, dass es dann funktioniert oder so, aber es.
Du hast dich engagiert.
Genau, ich wollte zeigen, so, hey, guckt, ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn ich irgendwo putzen muss. Das war gar nicht das Ding. Ich war so, ich will das machen.
Ja,
bitte nimm mich jemand. Und dann war bei Esther so ein bisschen, eigentlich wollte ich dann da, also ich finde, fand diesen Laden einfach unglaublich cool, so krass viele krasse TätowiererInnen und kreative Menschen und dieser Laden ist halt einfach ein super schöner Space und so. Aber das hat dann leider auch nicht so richtig geklappt. Und dann war ich ein bisschen sad, weil ich nicht so richtig wusste, wohin mit mir, weil ich aber auch gemerkt habe, dann als ich so diese 3-4 Tattoos auch schon gemacht hatte, mein erstes Tattoo auf jemand anderem habe ich übrigens in Köln gestochen, bei meiner Freundin in ihrem kleinen Studio mit Basti im Videocall. Der mir dann nochmal erklären musste.
Ah, oh, cool.
und dann habe ich aber auch gemerkt, ich brauche eine Regelmäßigkeit in diesen Tattoos, weil zwischen den Tattoos bei Esther lagen dann teilweise 2-3 Wochen und ich habe gemerkt, ey, ich fange wieder komplett von vorne an. Ich weiß nicht mehr genau, wie man die Station aufbaut, Hygiene. Ich brauche diese Routine irgendwie. Und zeitgleich hatte sich dann ergeben, dass ich im Skriptorium hier in Friedrichshain einen Platz bekommen habe. weil ich habe zwischenzeitlich noch einen Monat Shopmanagement bei Berlin Inc. gemacht, weil eine Freundin von mir da Shopmanagerin war, die in Urlaub gefahren ist und deswegen habe ich für sie da übernommen. Und da einer der Tätowierer war halt auch im Skriptorium und hat gesagt, ey, ich kann Adam fragen. Mhm. So, und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und dann war er so, yeah, you can start whenever you want. Und ich war so, wie jetzt? Also ich hatte damit gar nicht gerechnet, dass der mir jetzt so anbietet, da anzufangen.
Ach so, richtig,
ich dachte so, wir quatschen mal und dann irgendwie gibt er mir vielleicht ein paar Tipps, was ich irgendwie noch so machen kann. Und dann war ich so, hä? Und er war so, ja, also kannst morgen vorbeikommen. So. Und ich war so, okay. Und dann habe ich im Skriptorium angefangen. Ich habe da absolut keine Ausbildung gemacht, aber ich habe dann halt einfach gearbeitet und habe keine Ahnung gehabt. Also ich habe dann einfach angefangen zu tätowieren. Und
Walk-ins?
Nee, also Walk-ins habe ich nicht gemacht, zumindest am Anfang nicht. Ich habe halt zum Glück relativ früh sehr viele Menschen gehabt, die sich schon in die Schlange gestellt haben. Ja, und auch relativ früh schon nicht mehr nur Freundinnen. Also ich habe dann natürlich das alles währenddessen auf Instagram auch gepostet, als ich dann wusste, okay, ich habe jetzt einen Platz. Für mich war immer das Ding, ich will nicht zu Hause tätowieren. Ich will das nicht machen, ohne dass mir jemand über die Schulter guckt, der weiß, was er tut.
Ja.
Dafür habe ich zu viel Respekt für dieses Handwerk und für diese ganze Szene. Ich will nicht dieses, ich tätowiere dich zu Hause auf der Couch machen. Und ich wollte auch einfach nicht, dass alle wissen, wo ich wohne. und dann bin ich da irgendwie im Skriptorium so reingerutscht und dachte halt eigentlich, das wird so ausbildungsmäßig, aber war es halt irgendwie nicht, sondern ich habe halt wirklich einfach dann da einen Platz gehabt, so wo ich halt arbeiten konnte. Und ich habe Fragen können, die mir meistens keiner beantwortet hat oder beantworten konnte, weil ich halt andere Maschinen benutzt habe als der Großteil und so. Und ja, durch Instagram kam es dann relativ schnell, dass dann auch so mehr Menschen kamen, die ich nicht kannte. Mhm. Und irgendwie ist das dann so ins Rollen gekommen. Ach, Entschuldigung. Ja, das ist meine nervösen Hände machen Geräusche.
Ich habe schon geguckt, aber man sieht es nicht so drauf.
Good.
Ja, Entschuldigung.
Ich dachte, du musst danach wieder alles rauspulen.
Ach so, ne, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann schon sehen. Warte, jetzt habe ich
gefragt. Aber er hat eine Lehre, hat das missverstanden einfach? Oder war das seine Art Lehre? Nee,
also ich habe ihm schon gesagt, dass ich keine Ahnung habe und dass ich eigentlich dass ich nach einer Apprenticeship suche, so. Er hat schon von vornherein gesagt, dass das natürlich ein komplett anderer Stil ist, weil ich habe ja von vornherein traditional gemalt. Und im Skriptorium ist halt, wie der Name sagt, viel Script, viel Blackwork, illustrativ, also wirklich absolut nicht traditional, nicht Farbe, also gar nicht mit meinen cuten Herzfrauen und weiß ich nicht was, war da nicht so viel. Ich glaube, da hat er schon relativ früh auch gesagt, so, das ist jetzt nicht das Ding, aber wir können dir hier bestimmt irgendwie was zeigen. Und für mich war zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, das ist der erste Laden, wo ich halt, wo mich jemand nimmt. So, ich wusste halt auch zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich mehr, wo ich fragen sollte, weil es halt, also bei Berlin Inc. gab es dann auch zwischendrin so eine Chance und das war da alles immer so kurz vor dann wieder nicht und ich war irgendwann einfach auch richtig, war ich so.
Und weggehen wäre auch keine Option gewesen, wollte schon hier bleiben.
Also ich glaube, ich war halt da ja auch noch mit meinem Freund zusammen, wir haben halt zusammen gewohnt und alles, ein Hund zusammen und keine Ahnung was, da wäre schon krass viel, also wir hatten diese Wohnung ja erst 2 Jahre, die jetzt auch groß war und alles, also dann so jetzt wegzugehen, wäre schon, also ich glaube, ich habe schon darüber nachgedacht, aber ich war mir, glaube ich, also ich habe mir so gedacht, boah, ich habe mir halt jetzt hier die letzten Jahre irgendwie was aufgebaut. Und auch so einen Circle an wirklich guten Freundinnen und so. Und ich hätte auch nicht gewusst, wohin, weil in Braunschweig wäre keine Option für mich gewesen, auch wenn ich den Laden liebe und die Leute da liebe, aber ich wäre nicht nach Braunschweig gezogen.
Ja.
Das war für mich so das Ding, ich will unbedingt tätowieren und ich will diese Ausbildung machen, aber ich weiß auch, dass ich nicht meine mentale Gesundheit dafür aufopfern will. Deswegen war es für mich zum Beispiel keine Option, in irgendeinem Kackladen, wo ich mich super unwohl fühle, eine Ausbildung zu machen. Weil ich wusste, das will ich gar nicht durchhalten. Und da schreien jetzt wahrscheinlich manche, weil sie sagen, man muss durch die Scheiße gehen und weiß nicht was. Ich wäre voll bereit gewesen, von Grund auf wirklich alles zu lernen, aber ich finde nicht mehr, dass man sich behandeln lassen muss wie Scheiße heutzutage. Also ich finde es voll fein, wenn man wirklich eine Spule aufbauen lernt und putzen muss und alles, das finde ich völlig fein und dass man erstmal richtig lange malen muss, bevor man tätowieren darf und so, das ist alles für mich gar nicht das Ding gewesen, aber ich finde halt nicht, dass man, weil man Apprentice ist, gedemütigt werden muss oder weniger wert ist als irgendwer.
Ja.
So, und das war für mich klar und ich kenne mich ja als Person auch und auch in diesen anderen Jobs. Ich hätte nicht 2-3 Jahre meine Schnauze halten können in so einem Umfeld. Das hätte nicht funktioniert und das war für mich das Ding. Ich hätte nicht meine mentale Gesundheit aufgeben wollen dafür, was passiert wäre, wenn ich in eine Stadt gezogen wäre, wo ich einfach weiß, dass ich mich da nicht wohl gefühlt hätte oder in einem Laden gelandet wäre, wo ich einfach krass unglücklich gewesen wäre.
Und dann hast du da einfach angefangen
zu arbeiten.
Deine, ich meine, also sozusagen, das meine ich jetzt sozusagen nicht abwertend, sondern im Sinne von, es hat dir wahrscheinlich trotzdem natürlich viel geholfen, dass du schon durch Instagram auch deine Persönlichkeit so auch, weil bei dir ist ja auch viel Persönlichkeit sozusagen zu holen und dadurch hat man ja auch schon, haben wahrscheinlich viele Leute sich schon an dich gebunden, auch so.
Ja,
und der Schritt auch dann zu einer Tätowierung, weil man deinen halben Lebensweg irgendwie schon verfolgt hat.
Ja, und auch, glaube ich, weil ich diesen Weg so auf Instagram halt auch gepostet habe.
Ja, so transparent.
Ich habe meine Flash immer gepostet und so. Die haben schon alle so mitgekriegt, was für ein Step ich jetzt bin und so. Also ich habe ja ein Jahr wirklich nur gemalt, bevor ich das erste Mal jemanden tätowiert habe oder so. Und dieses ein Jahr alles gepostet, was ich gemalt habe. Und dadurch haben natürlich viele schon auch so diesen Schwung irgendwie mitbekommen so und immer mehr gesehen und immer mehr irgendwie, das würde ich vielleicht irgendwann mir tätowieren lassen, weiß ich nicht. Aber zu der Zeit hatte ich noch nicht mal, also auch auf dem anderen Account, da hatte ich noch nicht so viele Follower wie jetzt. Das ist ja alles
Das war ja der Kunst-Account.
Ja, oder aber vorher? Der Kunst-Account, da hatte ich vorher 400 Follower oder so, aber auch der große Account, da hatte ich auch, also jetzt habe ich ja über 42.000 Follower da, das ist ja alles erst Ende letzten Jahres durch diese Reels passiert, das war zu der Zeit noch gar nicht. Also da
durch die Outfit-Reels?
Ja.
Krass, ne?
Ja, ist wirklich krass. Ich hatte zu der
macht die schönsten Outfit-Reels. Und jetzt nicht, es klingt jetzt total bescheuert, wenn man das so von außen, sie macht Outfit-Reels, nein, aber sie macht wirklich richtig cool.
Das Witzige ist tatsächlich, also ich denke ja auch immer so, Mann, das ist schon krass, was darüber so an FollowerInnen gekommen ist. Aber ich kriege darüber auch Kundschaft. Und deswegen denke ich mir, die Outfit-Reels haben auch irgendwas mit meinen Tätowierungen zu tun. Weil darüber finden halt Leute meinen großen Account, gehen
voll,
auf meinen
auf
Arbeitsaccount. Und weil sie meine Ästhetik mögen, auch so. Also ich habe auch darüber schon KundInnen gekriegt. Und deswegen denke ich mir, okay, das ist ein weiter Weg irgendwie. Also ist jetzt kein Tattoo-Reel, aber wenn auch darüber Leute mich irgendwie finden, ja, cool. Also.
Ja, ich glaube, es ist eben, was ja vielleicht ein paar Leute nicht unbedingt hören wollen, aber dass es auch viel mit Persönlichkeit heutzutage einhergeht, egal ob in der Musik, in der Kunst, beim Tätowieren, kann man, glaube ich, nicht mehr absprechen.
Nee.
Also man muss gut sein, für alle, die da jetzt, man muss ja nicht mehr gut sein, man muss gut sein, aber es gibt halt ja viele Gute und jetzt kommt da drauf, eben noch das etwas mehr.
Ja.
Und das etwas mehr ist dann in deinem Fall so, dass man die ganze Persönlichkeit von jemandem mitbekommt. Den Style, den Look, das, was du so verkörperst, deine Themen.
Ja.
Da ist ja schon viel drin, was es einem sehr leicht macht, dann auch sich für dich zu entscheiden, glaube ich. So.
Wie hast du das geschafft, so in dieser Lernphase? Oder warst du dir mit dem Zeichnen von Anfang an sicher und selbstbewusst Weil ich kenne viele, die sagen, übe jetzt mal und dann fange ich an zu posten.
Aber das war so transparent auch bei dir. Also auch wenn da manches komisch war oder wie du sagst,
also den ganz katastrophalen Kram habe ich nicht gepostet. Aber ich habe schon von vornherein die meisten Flashes so gepostet. Also die sind, glaube ich, sogar, oh Gott. Nein, sie sind nicht mehr online. Ich archiviere sie gleich. nein, ich glaube, die sind sogar alle noch online. Also die waren jetzt auch nicht schrecklich, aber es war, also wenn du dir jetzt meine Flashes anguckst, sehen die schon besser aus als da, aber also ich habe das schon gesehen, dass das jetzt, also mich hat das auch mega frustriert, ne, wenn ich dann bei Basti gesehen habe, wenn er gemalt hat, wie der gespitshaded hat und ich habe da diesen Blob schwarz und dann diese harte Kante grau und ich dachte mir, warum geht denn das nicht? Ich mach doch dasselbe wie du, das check ich jetzt nicht. Ich habe das schon gecheckt, dass das auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hat, aber ich dachte mir trotzdem, ich poste das jetzt, ich nehme das jetzt mit.
Ja, nee, also ich habe, also ich würde, oder hab das, oder würde das auch als Empfehlung geben. Ja. Setz den Prozess an, der ist viel interessanter als dieses fertige Ergebnis, ja, was vielleicht sogar anderen noch mal unter Druck setzt. Ja. Aber so sieht man, ey, das könnte ich nachmachen.
Ja.
Aber wie gehst du dann mit so, wie bist du im Umgang mit der Scham? Wie überwindest du das dann?
Also, das Ding ist ja, für mich war trotzdem da immer ein Progress zu sehen. Mhm. Also ich habe schon von Flash zu Flash gesehen, dass es besser wurde. Mhm. Ich habe schon im Vergleich zu anderen Flashs von anderen Leuten gesehen, dass das nicht das ist und nicht so gut. Aber ich habe halt bei mir die Verbesserung gesehen. Und das war für mich eigentlich irgendwie so, dass ich habe eins gemalt, dann das nächste war besser und dann habe ich das gepostet, weil ich dachte, ah nice, das sieht besser aus als das erste. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt auch nicht so geil. Dann habe ich Neues gemalt und das war besser als das. Und dann habe ich das wieder gepostet.
Also schon immer aus dem Erfolgserlebnis
irgendwie
heraus,
auch zufrieden, ne? Genau. Ja. Also ich wusste zwar, dass es jetzt nicht geil ist und irgendwie nicht so gut wie von anderen, aber von mir aus war es halt besser. Und deswegen habe ich mich dafür jetzt nicht geschämt oder so. Dann hätte ich es, glaube ich, nicht gepostet, weil so sehr ich versuche, authentisch auf Instagram zu sein und so, also kann mir keiner erzählen, dass er wirklich alles so nackt postet. Also ich poste auch oft dann die schönere Version davon oder so, ne? Also das weiß ich nicht, das ich habe jetzt keine Sachen gepostet, die ich danach, also wo ich gedacht habe, oh Gott, das schmeiß ich in den Müll. So.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel auch gepostet, wenn ich krass frustriert war, weil ich was nicht hingekriegt habe, dann habe ich darüber geschrieben und habe gesagt, ey, ich wollte mich heute hinsetzen und malen und hab mich darauf gefreut und mir was vorgenommen. Es hat einfach nicht funktioniert und bin mega frustriert darüber geworden. Und das habe ich dann halt gepostet.
Ah, ja.
So.
Das ist toll, genau. Weil ich dachte jetzt auch, naja, dann muss man da durch.
Ich habe dann nichts gepostet, sondern quasi dann über meine Gefühle gepostet, wie doll mich das nervt und wie doll auch dieser Druck ist, so andere Leute zu sehen, die auch gerade anfangen oder die gerade Flashs malen und dann sich damit zu vergleichen und auch irgendwie sich mit Leuten über Social Media zu vergleichen, die seit 10 Jahren tätowieren oder Flash zeichnen, wo man dann denkt, warum bin ich nicht so gut? Also, ne, so Sachen, darüber habe ich schon auch dann geschrieben.
Mhm. Ja. Würdest du sagen, du hast überwiegend Support aus der Szene bekommen?
Also, jein. Von meinen FreundInnen, die halt auch schon vorher meine FreundInnen waren, ja. Und dabei sind halt auch etablierte TätowiererInnen. Lukas hat mich krass supportet. Als ich so 2-3 Monate tätowiert habe, hat er halt gesagt, ey, komm mal nach Hamburg, so, wir machen so einen inofficial Guest Spot, weil ich halt da schon so gemerkt habe, ich lerne im Skriptorium jetzt nicht so wirklich viel, sondern ich kann halt da arbeiten und es ist cool, dass sie mich aufgenommen haben und ich bin denen mega dankbar, aber es ist jetzt halt, ne, es ist, ich kann da niemandem bei einem Traditional zugucken,
ja,
oder wie der Color packt oder wie der irgendwie,
ja,
dem was zu einer, dass ich vielleicht mal seinen Shader ausprobiere oder so. Ich kann halt einen Pen ausprobieren, aber und dann hat Lukas halt gesagt, ey, komm mal her, und dann war ich 2 Tage in Hamburg und ich habe in diesen 2 Tagen so krank viel gelernt und war so, oh mein Gott. Also Doro war auch dann noch kurz da. Die hatte zwar frei, aber die hat sich dann die Zeit genommen, sich neben mich gestellt, wirklich dann Skorpion auf einem Bekannten gemacht und die hat wirklich Linie für Linie ganz kleine Sachen so, die halt genau diese Sachen sind, die einem dann so voll helfen. Irgendwie halt die Maschine mal ein bisschen mehr so, nimm die Nadel mal ein bisschen mehr rein. So Sachen, die man halt nicht weiß, wenn es einem halt niemand sagt und man diese Ausbildungssituation nicht hat. Woher soll ich wissen, dass ich die Nadel vielleicht ein bisschen weiter reinmachen muss und das dann vielleicht besser reingeht? Keine Ahnung.
Ja.
So. Und ich hatte auch keine Ahnung von meiner Maschine und nix. So, ich habe so eine Spule aus Brasilien gehabt, die mir Markus und Cindy mitgebracht haben. Übelst geil, ich finde die immer noch nice, aber ja, keine Ahnung davon gehabt. So.
Ja.
Mir hat halt jemand gesagt, auf was für einer Wollzahl ich die laufen lassen soll. Und dann habe ich die darauf laufen lassen. So. Und dann hat mir Lukas den Tipp gegeben, meinen Griff mal in Zewa und mit Grip-Tape einzupacken, damit ich nicht so krass verkrampfe. Übelst geil, mache ich heute noch so. Aber ich habe halt in diesen 2 Tagen gemerkt, wie krass cool so ein Umfeld sein kann, wo sich jemand Zeit nimmt,
ja,
was beizubringen. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich kriege auf jeden Fall Support, aber halt von den Leuten, die mich eh supporten. Ich habe jetzt nie von direkt negatives Feedback bekommen, aber es gibt auf jeden Fall mit Sicherheit Leute, die da vielleicht das nicht so gut finden. Und ich habe auch auf jeden Fall schon so 1, 2, 3 Sachen mitbekommen hinrum. Aber ja.
Was ist denn der Vorwurf?
Ich glaube, viele machen sich über dieses Social Media Ding lustig, dass und das ist mit Sicherheit nicht nur bei mir der Fall, sondern dass junge TätowiererInnen, die halt viel Social Media machen, dass das peinlich ist oder dass man nur darüber irgendwie
Aufmerksamkeit generiert.
Wo ich mir immer denke, naja, wir haben alle den Zugriff auf das gleiche Tool, entweder machst du halt auch so oder
seid nicht. Seid doof, Freunde, Sebastian hat gerade eben, noch bevor die Sendung hier angefangen hat, einen kleinen Workshop bekommen.
Selfie-Tutorial, bin jetzt drinne.
Ja, macht das kann ja jeder für sich nutzen, wie er es schön
ja,
findet.
Und ich mache ja trotzdem auf meinem Tattoo-Account, mache ich Tattoo-Content. So. Ja. Also da gibt's ich mache da auch keine Comedy-Tattoo-Reels oder so. Also ich mache halt da, ich poste wenn Reels von meinen Tattoos ja, oder von dem Prozess oder von dem, wie ich meinen Flash male und sonst was. Und alles andere findet auf meinem anderen Account statt. So. Deswegen, wenn jemand keinen Bock hat, sich mit meinem privaten
Outfits
mit
diesen zu beschäftigen.
Mit meinen Outfits zu beschäftigen, kein Ding, weil auf meinem Tattoo-Account geht es ausschließlich um Tattoos, um Kunst, um Malen, um das Ding. So. Und das trenne ich in Anführungsstrichen auch strikt. Also, was heißt strikt, aber ich poste keine Story, wie ich auf dem Fahrrad sitze mit dem Hund auf meinem Tattoo-Account zum Beispiel. Ja. Kann ja bestimmt auch mal aus Versehen passieren, dass man auf dem falschen Account postet, aber das hat schon immer alles irgendwie einen Bezug zum Tätowieren oder zum Laden oder so. Ja, also ich glaube, darüber gab es auf jeden Fall, oder gibt es Leute, die das, weiß ich nicht, einfach, die darüber Kommentare abgeben, dann natürlich über dieses Ding, dass ich halt sehr schnell angefangen habe zu tätowieren und auch Leute tätowiert habe, die nicht nur meine Freundin waren, und dass ich eben keine Ausbildung gemacht habe, wo ich mir denke,
hat sehr versucht.
Ich wollte ja. ja, diese ganzen Dinge, wo man immer so hört, dass das halt Menschen kacke finden. Ja. Jetzt fangen alle an zu tätowieren, so war ja klar, dass sie auch anfängt. Ja. Mhm.
Ich fand das ein volles Kompliment, wie du meintest, dass du schon bei diesen ganzen Firmen warst, die ja hip und cool sind, und dann sagst, ey, ist trotzdem tätowieren ist noch ja, besser. Obwohl wir in einer Zeit sind, wo, sag ich mal, der Hype jetzt schon runter ist.
Ich würde nichts lieber machen. Ja. Und es ist krass, wie doll tätowieren. Also ich bin so, das ist so wie, als hätte ich mein Zuhause gefunden. Auch wenn es die ganze Zeit vor meiner Nase war, so, aber Tätowieren verbindet alles, was ich liebe. Also es, und auch eine Selbstständigkeit. Mein Papa ist halt selbstständig, bin damit aufgewachsen. Das ist genau das, was ich, dieses ganze Angestelltsein, dieses Hierarchien, die Struktur vorgeben. Selbstständig sein ist das Einzige, was ich kann, weil ich mir meinen Alltag selber strukturieren muss. Und es ist mit krass viel Angst verbunden immer und mit Sicherheitsbedenken und sonst was. Aber es ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Und auch durch diese anderen Jobs, die ich schon gemacht habe, im Tätowieren sind diese ganzen Dinge, die ich gerne in diesen Jobs gemacht habe, sind da mit
ja,
drin.
Ja. Ah, okay. So. Ich wollte gerade sagen, weil du könntest ja auch einen anderen Job selbstständig sein.
Ja, ja.
Was macht das dann, das Tätowieren sein? Aber gut, Vielfältigkeit.
Ja, und ich habe auch immer gern in einem Team gearbeitet zum Beispiel. So, ich bin zwar selbstständig, aber ich liebe es, in diesem Team auch zu sein, jetzt in dem Laden auch. Und das habe ich auch, ich war ja 3 Monate im Winter bei Immer und Ewig. Ich habe dieses Team so doll geliebt und diesen gegenseitigen Support und sich gegenseitig zu inspirieren, das ist eine Sache, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen irgendwie Gespräche zu führen, schnell irgendwie auch in die Tiefe zu gehen, das finde ich mega geil, Kunst zu machen, abends nach Hause zu gehen, zu sehen, was man am Tag gemacht hat. Mhm. Social Media macht mir auch meistens, nicht immer, Spaß. Also es vereint so viel von diesen Dingen, die mich erfüllen, dass ich so denke, krass, so wie konnte ich das die ganze Zeit nicht sehen? Oder warum habe ich mir das nicht zugetraut, das vielleicht früher schon anzufangen?
Mhm. Kam dieser Gedanke wirklich gar nicht vorher auf?
Also, natürlich habe ich da öfter gedacht, boah, ich wäre voll gern Tätowiererin, aber ich habe das nie für realistisch gehalten.
Ja.
Ich habe immer gedacht, ich kann das nicht. Warum braucht die Welt mich noch? Also, es gibt genug richtig gute TätowiererInnen. Was will man denn mit mir noch? Ich glaube, ich habe ganz gut meine Nische gefunden, dass es nicht das ist, was, also nicht, dass ich das jetzt sagen will, dass ich so krass mein eigenes Ding mache, aber ich habe mir halt gedacht, ey, wenn ich klassisch, also so richtig klassisch und traditional mache, dann braucht es mich halt wirklich nicht, weil es gibt so krass viele gute Leute, die so richtig guten klassischen traditional machen. Das wird so lange dauern, bis ich auf diesem Level bin, dass man nur wegen der Qualität, nur wegen der perfekten, keine Ahnung was, zu mir für ein klassisches Traditional geht, was kann ich denn machen, warum vielleicht Leute dann doch zu mir kommen wollen so.
Und was ist es?
Ich nenne es Cute Traditional. Na, ich glaube, also ich habe das ja nicht mit einem Plan gemacht, sondern ich habe halt gedacht, okay, also ich habe ja einfach gezeichnet und Flash gemalt und mich ja auch inspirieren lassen und habe halt Sachen gezeichnet, die ich cool finde und die ich auch mir tätowieren lassen würde. Und es gibt halt ein paar TätowiererInnen, die auch Inspiration für mich, nee, es sind TätowiererInnen tatsächlich viele, sind aber auch, also es sind ja viel diese Farben, ich benutze ja eigentlich
Rosarot.
Rosarot ist meine absolute Lieblingskombi.
Ich habe extra ein Kleid für Leute, ja. Und die Nägel rosarot.
Ja, die Nägel habe ich auch schon gesehen. Ganz toll. ja, und ich viel Herzen irgendwie so, ne? Und Herz. Pollys Nägel sind wirklich perfekt. Ja, sind Lottie Nägel.
Warte, ich mache
ein Video. Wir machen ein Bild, das posten wir dann.
Ja, perfekt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sitze.
Du hast schon, doch, ich finde, also stilistisch sozusagen erkennt man dann, also farblich auf jeden Fall. Ja. So ein paar, man hat schon so eine Farbstilistik, Erkennbarkeit.
Welche Tätowiererinnen waren das, die dich beeinflusst haben oder beeinflussen?
Also,
Namen diesmal.
Diesmal Namen mal.
Bitte. Okay, ja, ich kann euch gerne.
Gar kein Problem mit.
Nö, also es sind ein paar, die nicht aus Deutschland sind, hier Ariana Fusini, die auch auf dem Tattoo-Fest war, super geile Sachen, ich liebe ihre Sachen, die sind ja auch so ein bisschen aufgebrochener irgendwie, das finde ich super cool, ich finde ihre Frauenköpfe nice, diese Tribal-Schuhe und alles finde ich richtig, richtig geil.
Ja.
Clara Boo, die ist glaube ich aus Kanada oder so, die hat ja auch so ein ganz eigenes Ding, irgendwie so Sachen aufzubauen, finde ich mega cool. Dann Roslyn Tattoo aus Holland, die hat ja sehr viel Rosarot und Herzen auch, aber trotzdem auf eine andere Art. Doro ist für mich schon immer einfach auch
Kaufmann.
Ja, Flash Till Death. Lieblich.
Die Folge könnt ihr auch bei uns hören.
Ist eine krasse, also einfach, weil es ja auch eine von den jüngeren Tätowiererinnen ist, die aber trotzdem schon lange tätowiert. Denn, ja, Sarah Kaltenhäuser ist halt technisch einfach schieß. Really good.
Auch sie war bei uns.
ja, also es gibt viele, die mich so auch von, also klar, auch stilistisch irgendwie inspirieren. Aber auch hier Valerie Ripp finde ich übelst geil, die Sachen. Weil die, also das sind alles so Tätowiererinnen, die so voll, die zwar alle im Traditional Universum sind, aber alle so krass, wo man so krass sieht, dass das deren eigen, also man erkennt es sofort, dass das von denen ist und das finde ich so geil. Ja, und dann gibt es halt einfach viele Frauen in der Tattoo-Szene, die mich als Tattoo, also nicht jetzt unbedingt stilistisch, weil es vielleicht auch andere Stile sind, aber die mich einfach so krass inspirieren.
Alle aus deiner Clique?
Yes.
Wie sag ich Sebastian und ich sage immer nur noch die Clique.
Ja, aber auch also klar, ich finde, alle Frauen, die tätowieren, und auch das ist ein Ding, als ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, gab es wirklich noch nicht viele Frauen, gerade im Traditional, die tätowiert haben.
Ja.
Also ich hatte diese Auswahl gar nicht so, das finde ich so geil. Ja,
vor allem in kleineren Städten.
Ne, ja, genau. Also klar, in Berlin gab es, aber auch, also Frauen, die so seit 10 Jahren tätowieren im Traditional, sind nicht so viele. Mhm. So, und es sind mehr geworden, das finde ich richtig cool. Und ich finde es vor allem cool, wie supportive im Traditional zumindest, weil das ist ja das, was ich mitkriege, so die Frauen fast alle untereinander sind und wie man sich dann auch auf so Sachen wie auf dem Tattoo-Fest oder so dann irgendwie, selbst wenn man sich nur über Instagram kennt, irgendwie connected, und das finde ich richtig, richtig schön. Und dass ich jetzt Teil davon sein darf, ist halt crazy.
Findest du auch, siehst du einen Unterschied in einem weiblichen Traditional oder einem männlichen Traditional? Oder ist es einfach die Person? Das kann ja auch sein jetzt.
Menschlich oder stilistisch?
Du meinst also so vom Tattoo wirklich, ne?
Frage ich mich gerade, ob. Aber das würde ich mal von dir hören. Ich habe jetzt meine eigene Idee.
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich, glaube ich, so noch nie gefragt. Aber jetzt, wo du es so sagst. Also ich habe das Gefühl, aber vielleicht ist das auch meine Bubble-Sicht so, dass viele Frauen im Traditional mehr noch so ihre weirde eigene Art von Traditional machen, weird im positiven Sinne, und es bei den Männern richtig viele gute, klassische, traditional Leute gibt, die auch mit Sicherheit so ihre Sachen machen und die man auch erkennt an bestimmten Dingen. Aber so dieses,
näher
so doll erkennst, das ist von Kim Bendig oder das ist von Doro oder weiß ich nicht, da habe ich irgendwie das, aber vielleicht ist das auch meine Girls-Sicht, dass man bei den Mädels das vielleicht noch, dass die so mehr abwandeln, vielleicht auch. Keine Ahnung, ob ich mir das gerade einbilde, aber wenn ich jetzt so die Leute in meinem Kopf durchgehe, habe ich so das Gefühl, dass die Mädels vielleicht noch so mehr so ihre
das könnte sein.
Diverser im Duktus sozusagen sind.
Ja,
also zwar alle traditional, aber
lockerer, glaube ich.
Ja, und so, also genau, weniger, vielleicht weniger Angst davor haben, nicht das Flash zu tracen oder so, weißt du, sondern daraus vielleicht eine weirde Cowgirl-Version zu machen, die komisch guckt oder, also weißt du, dass die, keine Ahnung, ich will jetzt auch hier niemanden.
Ja, so ist doch dein Impuls, aber jetzt erstmal dein erster.
Weiß ich nicht, ob die vielleicht.
Es wird niemand validieren können, insofern.
Nee, aber ich kann ja mit dem Gedanken, es kam jetzt kein Nein und jetzt ist inspirierender Gedanken, dass man da aus der Brille das zu beobachten. Mir kam gerade die Idee, da weibliche Frauen, die Außenseiter gerade in der traditionellen Szene sind, dass die dann eh keinen Ruf zu verlieren haben und lockerer sind und Männer im Vergleich sind und irgendwie sich übertrumpfen wollen in Korrektheit und.
Ja, also ich meine, ich denke mir auch oft so, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich schon kein Traditional mehr, was ich mache. Weil wenn du dir Felix-Folge zum Beispiel anhörst, der hat ja auch ganz klar, also es gibt ja auch klare Sachen, die eigentlich nur Traditional sind. Und das, was ich mache, ist ja dann schon, wenn du danach gehst, eigentlich kein Traditional mehr. Weil ich eben, also ich glaube, Felix hatte das Beispiel mit einem Tiger, der nett guckt oder ein Panther oder ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas.
Ja, eine Personalisierung.
Genau. Ich kriege richtig oft Anfragen für was vielleicht dann Herzen in den Augen hat und ein bisschen netter guckt oder so. Und ich finde es dann halt nicht so schlimm, das so zu machen, weil das halt auch zu meinem Stil irgendwie passt. So, ich check das schon, dass es bei Felix irgendwie vielleicht nicht so ist. Und ich finde auch diese klassischen Sachen übelst geil und es gibt mir auch voll was. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den Frauen vielleicht da eher vielleicht dann weniger die Angst davor ist, dass es jetzt nicht den Traditional-Richtlinien gerade entspricht, weil ich denke mir das schon auch oft, denke mir dann, oh mein Gott, darf ich das überhaupt noch Traditional nennen oder was ist es? Aber es ist ja auch kein Neo-Traditional irgendwie, aber ich will es auch nicht New School nennen, das finde ich irgendwie auch weird, keine Ahnung, und muss man das dann alles, deswegen habe ich es halt Cute Traditional genannt, weil ich mir dachte, es ist halt kein klassisches Traditional natürlich, aber es ist ja trotzdem die Motive und die Technik und die Art, irgendwie Sachen zu schattieren und woran man sich bedient, ist ja trotzdem irgendwie Traditional.
Wie heißt Sarah?
Sarah Antietjen.
Ja, Pop-Tread.
Pop-Tread, ja, genau. Ja, und voll. Sarah Ann, finde ich auch übelst nice, die Sachen.
Mhm.
Ja. Wir haben auch gemeinsame KundInnen immer und dann denke ich mir, oh, nice.
Ja,
das würde ich auch machen. Ja, stimmt. Sarah Ann ist auch noch jemand, der auch in so eine, so ein poppige, cute.
Die Konfetti-Variante.
Ja, genau. Finde ich auch cool. Ja.
Ich mag das, einen eigenen Namen zu finden. Also ich habe ja selber Probleme, mich irgendwie in diese doch sehr groben Sachen einzuordnen. Aber ich kam noch nie auf die Idee, das irgendwie einen eigenen Namen zu geben, der dann auch noch mal hin cute.
Was steht denn bei dir gerade?
Ich habe jetzt ein Tradition, also ich bei Hashtags merke ich Traditional, Neo-Traditional. Mhm. Früher habe ich mich für Neo-Traditional so bin ich rausgewachsen. Ja. Jetzt merke ich, aber inhaltlich bin ich schon dicht dran.
Ja.
Aber ich hätte jetzt auch noch, glaube ich, unkreativ, einen Namen zu finden. Deswegen, ich finde das voll passend. Ja. Also, ne? Cute Traditional.
Ja.
Irgendwer hat Bubblegum Traditional noch gesagt. Das fand ich auch süß.
Aber hast du das Gefühl von den Männern in deinem, nein, nicht ganz in deinem Alter, aber von denen, die länger tätowieren, dass da auch ein Support kommt? Wenn du sagst, Lukas war so jemand, der da dich gleich auch eingeladen hat. Oder andere, die auf der Messe gesagt haben, warum machst du das nicht? Ist ja schon.
Also mittlerweile.
Das Alter war kein Gatekeeper sozusagen.
Ja, also mittlerweile auf jeden Fall. Ich glaube aber, und da muss ich auch sagen, dass das ein Privileg dann von mir ist, dadurch, dass ich halt Freunde in der Szene einfach schon lange hatte, das ist ein krasser Vorteil gewesen, weil eben durch den Support von dem Lukas oder so, das ist schon nice, auch für mich so, und dass auch andere das checken, okay, someone's got her back, so.
Ja,
Und auch, dass ich halt die Freundschaften irgendwie schon zu bestimmten Leuten hatte. Und mittlerweile, gerade weil ich halt auch, ich arbeite ja auch in einem Studio, was man kennt und so, und hab genug Support, glaube ich, mittlerweile. Aber auch auf der Messe jetzt, zum Beispiel bei Truly Yours, mir sind so viele Leute da über den Weg gelaufen, die auch wussten irgendwie, wer ich bin. Oder egal, jetzt ob es KundInnen oder andere TätowiererInnen waren. Mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass man das so angenommen hat und vielleicht auch checkt, ich habe das jetzt nicht nur gemacht, weil ich das irgendwie als Trendding gesehen habe und irgendwie dachte, ah, ich fange jetzt auch mal an zu tätowieren, keine Ahnung, sondern dass ich das schon auch doll liebe und das auch will, ja, und weitermache und so, ja.
Das kann ich verstehen, weil wo ich dich kennengelernt, dachte ich mir, hä, das ist doch, du passt genau,
du
so
warst
natürlich
nämlich auch,
rein.
Ich habe gesagt, das ist der natürlichste, das war das, was, das dachtest du schon, ne, oder so.
Aber das, ja, das von dir nämlich, also man muss kurz zur Erklärung sagen, ich habe mich letztes Jahr von dir tätowieren lassen, ich glaube auch im Sommer irgendwas.
Ja, ja, ja.
Das war ziemlich genau vor einem Jahr. Ich benutze auch immer noch die Nadel, die du mir mitgegeben, also nicht dieselbe Nadel, sondern
ich sterilisiere
dir eine zweite mit.
Nee, ja, und ich habe mit dir auch drüber gequatscht und das war für mich voll schön zu sehen, dass du da auch voll offen für warst und so supportive und auch gesagt hast, ey, wenn du Fragen hast, frag und ja, genau, mir eben zwei von den Nadeln mitgegeben hast, weil ich gefragt habe, was du benutzt und so und das fand ich, das war tatsächlich für mich auch so voll der, weil du so der Erste warst, der nicht jetzt aus meinem Freundesumfeld ist, der trotzdem und der lange tätowiert schon, der damit gar kein Problem hatte, wo ich so war, ah, das geht ja auch.
Ja, aber das ist, also für Leute, wo ich das Gespür habe, dass die zu dieser Gruppe gehören, wie, ja, ich kann die gar nicht definieren, so, aber doch jetzt, wo du sagst, also auch dieses, ich kann mich nicht unterordnen, feste Strukturen sind schwierig und das so, oder habe ich das Tattoo-Szene mal empfunden, so als Auffangbecken, ja, für die Leute, die wirklich entweder nicht können in dieser, ja, Gesellschaft oder nicht wollen, ja, und dass das so eine Art Freiraum ist, der sich natürlich jetzt verändert.
Ja.
Aber deswegen finde ich es ja gerade auch spannend, dass es immer noch das Thema ist. Und ich dachte so, ja, ich habe, weiß ich nicht, vor wie vielen zig Jahren da in der normalen Arbeitswelt, ich weiß gar nicht mehr, die wird bestimmt immer noch besser. Deswegen ist es sehr beruhigend zu hören, dass es immer noch nicht optimal ist und das Tätowieren immer noch so ein Freiraum ist. Ja, voll schön.
Ja.
Deswegen Support auf jeden Fall und nicht weil so und so, sondern einfach weil es sich stimmig anfühlt. Voll.
Voll. Was würdest du jetzt antworten, wenn ich dich frage, was du genau jetzt gerade lernst?
Ja, beim Tattoo, aufs Tätowieren bezogen. Alles immer noch. Jeden Tag lerne ich alles.
Oder achtest du auf was gerade total fokussiert?
Ja, ich bin gerade wieder im Maschinenwechsel, weil ich zum Farbepacken nicht zufrieden bin und so und habe heute eine Maschine von meiner Kollegin ausprobiert und alles, aber es ist auch ein ongoing process, keine Ahnung.
Was nimmst du denn jetzt zur Zeit?
Also für Linien habe ich eine Dankubin. Ich habe ja auf Spule angefangen und dann bin ich relativ schnell auf eine Dankubin umgestiegen, weil ich da was von einem Kollegen schon ausprobieren konnte und die einfach ein bisschen leichter war. So. Aber ich habe eine V3R und die ist schon auch trotzdem sehr laut. Das war auch im alten Laden, wurde mir das immer noch des Öfteren gesagt, dass meine Maschine sehr, sehr laut ist. Ja, und für Shading, ich habe eine Shack-Bild noch und ich habe auch so einen Billo-Pen, den benutze ich ab und zu oder gerade mal mehr, aber zum Farbepacken bin ich immer noch nicht zufrieden irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist,
Fragst du viel rum, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Problem hast, dass du dann viele anschreibst oder die Mädels
fragst? Also anschreiben jetzt nicht, aber das ist schon das Coole, auch bei uns im Laden jetzt, wir haben ja einen großen Laden und zum Glück auch viele Leute, die mit Farbe arbeiten und so, und da probiere ich mich jetzt gerade schon mal wieder durchs Sortiment.
Du bist nicht mehr im Skriptorium,
nein, ich
du
bin
bist
bei Sticks and Stones. Genau. Grüße an Brian. Die Folge könnt ihr auch anhören. Die Folge habe ich mir nämlich angehört, bevor ich bei Brian gefragt habe.
Yes, und durch uns.
Ja, nein, wirklich, doch, schon kind of, weil ich, der Podcast ist eine gute Möglichkeit, ein Gefühl für den Menschen zu bekommen, ob man damit viben könnte, so. Mhm. Genau, ich bin seit März jetzt bei Sticks and Stones und sehr, sehr happy da. Genau, aber da probiere ich mich dann einfach auch mal durch die Maschinen von meinen Kolleginnen durch. Und ich bin kein Fan davon, mir jetzt direkt eine neue Maschine zu kaufen, weil ich die einmal ausprobiert habe. Auch ich habe heute hier einen Test gemacht. Das ist halt, ja, kann jetzt da vielleicht funktioniert haben auf dem Bein, denke ich mir dann, keine Ahnung, also wahrscheinlich eher andersrum, aber
wenn es da geht, geht es vielleicht
ja, aber trotzdem, ich bin, es kann dann auch die Nadel gewesen sein, die Nadel würde ich jetzt nochmal in einer anderen Maschine vielleicht ausprobieren, um zu gucken, nicht, dass es dann vielleicht doch einfach nur die Nadel ist und ich vielleicht auch, also, weil das ist ja auch das Ding, keine Ahnung, das hat auch lange gedauert, bis ich irgendwie mit meinen Liniennadeln happy war und so, ich habe so viel scheiß Nadeln am Anfang gekauft, ey, meine ganze Wohnung ist voll mit Nadeln und Griffen, die ich überhaupt nicht benutze und weiß nicht was. Aber ja, das geht dann über Trial and Error und ich meine, Maschinen sind nicht günstig und deswegen probiere ich die dann ein paar Mal aus, bis ich dann auch denke, ja, ist gut. Ja.
Wie sieht's denn aus? Möchtest du über deine Diagnose sprechen?
Richtige Schweineüberleitung.
Habe ich eine richtige Schweineüberleitung gemacht, weil ich dachte, du weißt nicht, kriege ich, ob ich die je noch mal hinkriege. Ich war mir so sicher, es wird zwischendurch kommen. Sie wird noch dreimal das Wort sagen.
Stimmt.
Hat sie nicht. Steht auf meinem Zettel. Was jetzt?
Das ist wirklich krass, dass ich in so einem langen Gespräch
nicht darüber geredet habe. Also, wir sind bei 2 Stunden. Ich hatte einmal das Wort. Du bist ja auch vor. Also, ich frage dich deswegen, weil A, hast du ja auch bei einem Buch mitgeschrieben. Du warst schon im Podcast. Deswegen kann ich dich auch so plump fragen.
Ich habe nicht bei einem Buch mitgeschrieben. Ich wurde nur erwähnt in einem Buch. Also, es wäre schön, wenn ich auch mitgeschrieben hätte.
Achso, du wurdest erwähnt. Ja. Aber deswegen dachte ich, ich kann dich plump fragen, weil du das ja nun wirklich auch kommunizierst.
Ich habe das, glaube ich, auch nur. Also es wäre ja in dem Lebenslauf auch vielleicht mit drin gewesen, aber irgendwie bin ich dann auf die Tattoo-Zeit gekommen und die Diagnose war, glaube ich, kurz vor, boah, ich komme immer durcheinander, ob es jetzt 3 oder 4 Jahre schon sind, aber es war irgendwann dazwischen. 1 Jahr, nachdem ich in dieser Klinik war, also 2021 habe ich meine Diagnose bekommen. So, die Diagnose, von der wir reden, ist ADHS. und jetzt denken wahrscheinlich viele wieder, alle haben doch ADHS.
Also wenn das ADHS ist, dann habe ich es auch, sagen
das
die alle.
Das ist
eine
Trenddiagnose.
Ja.
Nein, ich habe diese Diagnose 2021 bekommen, nachdem ich mit 14, 15, 16 sehr viele andere Diagnosen bekommen habe. Und eben in der Klinik, also ich hatte vorher eine Borderline-Diagnose, muss man dazu sagen, was auch ein bisschen problematisch ist, jemanden sehr jung mit einer Borderline-Störung zu diagnostizieren, weil das macht man eigentlich nicht, bla bla bla. Und in der Klinik wurde dann quasi gesagt, dass die Kriterien für eine Borderline-Diagnose nicht mehr vorhanden sind und dass auch ich deswegen nicht mit dieser Borderline-Diagnose auf dem Entlassbrief entlassen werde. Was für einen ja erstmal mega geil klingt.
Ja.
Für mich war das mega beängstigend. Nicht, weil ich so gern Borderline habe, sondern weil ich sehr jung ja schon versucht habe, Strategien zu entwickeln, mit dieser Sache, die da scheinbar in meinem Kopf so ist, irgendwie umzugehen.
Man identifiziert sich ja auch ein Stück weit, ne,
genau,
damit.
Das versucht man zwar immer nicht zu machen, aber am Ende ist es das, was auf dem Papier steht, was dir erklären soll, warum du so bist, wie du bist und warum du anders bist als andere und warum du nicht so funktionierst wie andere. Und deswegen habe ich mich viel mit Borderline auseinandergesetzt und ja auch da schon sehr früh, daher kommt eigentlich auch mein Instagram-Account so, weil ich sehr früh schon angefangen habe, sehr offen über mentale Gesundheit zu posten und darüber zu reden. Und ich habe auch schon jung auf Talks irgendwie, also auf Talks, in Talks mit teilzunehmen, um irgendwie darüber zu sprechen. Und dann kam halt dieser, ja, haben die halt gesagt, ja, das passt nicht mehr. Und dann ist mir erstmal der Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich dachte, aber wenn es das nicht ist, was ist es denn dann? Weil da ist ja was.
Ja.
So, und das war für mich erstmal wieder ein bisschen wie früher, dass man mir halt nicht glaubt, dass man mich halt nicht sieht, dass man mir nicht glaubt, dass, obwohl das natürlich nicht so gemeint ist, aber für mich war das erstmal dieses, ihr könnt mir das doch jetzt nicht auch noch nehmen, so, ich muss doch.
Das war was Handfestes sozusagen,
damit
was man schriftlich
auch
hatte.
Ja, und gerade in der Gesellschaft und auch in diesem Umfeld, damit konnte ich Dinge erklären. Ich konnte, also nicht, dass ich das als Ausrede benutze, sondern eher Menschen erklärt habe, warum ich so funktioniere und warum ich Dinge so tue und warum ich auch Strategien entwickle und habe natürlich da auch erstmal gedacht, alle meine Strategien sind für den Arsch. weil wenn ich das nicht mehr habe, dann macht das ja alles gar keinen Sinn. Und dann habe ich mir halt übelst die Identitätskrise geschoben, weil ich dachte, wer bin ich denn dann überhaupt? Was ja. Und ich war immer diejenige, die anderen Leuten gesagt hat, du bist nicht deine Diagnose, du bist mehr als das. Und dann habe ich gemerkt, dass ich absolut das die ganze Zeit gemacht habe, ja, weil ich mich so krass mit dieser Diagnose identifiziert habe. Und dann dachte, scheiße, also seitdem ich 14 bin, ist das mein, also habe ich mich ja damit irgendwie auseinandergesetzt und identifiziert und dachte dann auch, oh mein Gott, jetzt denken Leute, ich habe gelogen, habe mir was ausgedacht, ach so, okay, und weiß ich nicht, um Aufmerksamkeit zu kriegen, so ein Schwachsinn. Und bin dann aus der Klinik raus und meine ambulante Therapeutin hatte schon vor der Klinik gesagt, hast du dich eigentlich mal auf ADHS testen lassen?
Duzt die dich?
Nee, haben sie sich mal auf ADHS testen lassen. Also meine jetzige Therapeutin duzt mich, aber die damalige nicht. Und dann war ich so, nee. Und das war halt auch noch knapp so vor der Zeit, bevor das so ein krasses Thema auch auf Social Media geworden ist. Das war so gerade im Anfang, dass da so ein paar mehr Sachen drüber mal zu finden waren, aber das war noch nicht so wie jetzt, wo das so überall ist.
Gab noch keine 1000 Memes.
Nee, und keine Aufklärung, gerade auch über diese Gender Gap und sowas. Und ich war so, hä, ADHS, okay, keine Ahnung. Und dann konnte ich mich halt erinnern, dass damals meine Psychiaterin beim Abschlussgespräch, weil ich mir ein Bein gewippelt habe, vor meinem Tattoo-Termin, mir Medikinet verschrieben hat auf einmal, obwohl wir mit der Behandlung quasi, also das Abschlussgespräch, keine Medikamente mehr, bla, und da hat meine Mutter halt gesagt, hey, was für ein Scheiß, für Betäubungsmittel jetzt, hä? Und es war halt auch ein bisschen random, weil sie hat es nur darauf gestützt, dass ich mir ein Bein gewippt habe. Das hätte man vielleicht mal in den Jahren vorher anders testen können, aber gut. Und dann war ich so, nee, und dann habe ich halt angefangen, auch in der Klinik mich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, was das denn überhaupt eigentlich alles ist und wie sich das äußert auch und dann so gedacht, dang, hä? Und hab dann in der Klinik eben gefragt, ob man das testen könnte so und die haben gesagt, nee, machen wir nicht, weil es halt auch eine umfangreichere Diagnose ja ist. Und hab mich dann nach der Klinik um eine Diagnose gekümmert, um eine Diagnostik und hab dann halt im Februar, also ich meine, da waren die Wartezeiten schon lang, aber noch nicht so katastrophal wie jetzt. Also da habe ich, glaube ich, 3 Monate gewartet, was ja echt noch
ist. Total.
Ja.
War das mit, dass sie deine Eltern mit einbezogen haben?
Nee, weil ich so krass viel von früher halt habe an Entlassbriefen, Zeugnissen. Also deswegen war meine Diagnose relativ fix, weil ich halt meine komplette Jugend ja medizinische
die Akte übergeben konnte.
Also ich habe halt meine Eltern mir alles schicken lassen, alles an Dokumenten aus Kliniken.
Da mussten keine Elterninterviews mehr führen.
Genau, ich habe halt die Zeugnisse von früher auch, wo klassisch drin steht, also ich war in der Grundschule richtig gut in der Schule, aber halt klassisch Flüchtigkeitsfehler, unaufmerksam, ablenken, bla bla bla. Also das Witzige ist, ich war sogar das typische ADHS-Kind.
Ja.
Also ich war immer laut, ich war der Klassenclown, obwohl ich die Außenseiterin war, so, ich war immer die überall war und keine Ahnung, also ich war nicht mal dieses nicht typische ADHS-Bild, sondern ich war das typische ADHS-Bild, nur dass ich halt ein Mädchen war.
Ja.
Und deswegen nicht das typische ADHS-Bild. Und dann war ich bei der Diagnostik und dann war das relativ schnell, relativ klar, dass ich eine sehr starke Form davon habe. Und dann bin ich ja krass erleichtert rausgegangen, aber auch ein bisschen wütend. Also erst war ich eigentlich nur erleichtert, weil ich mir dachte, oh mein Gott, endlich macht alles Sinn, weil auch ich hatte schon in den Jahren davor immer so ein bisschen Probleme mit dieser Borderline-Dings. Nicht, dass ich mich irgendwie, also es war nicht, ich habe das schon gecheckt, warum diese Diagnose da war, aber ich habe schon gedacht, weiß ich nicht, ob das alles so, also, keine Ahnung. Und mit ADHS hat alles Sinn gemacht. Also ich war so, oh mein Gott, das, also von Kind an, nicht, dass ich mich daran gut erinnern kann, aber alles, was ich so über mich weiß und was mir über mich erzählt wurde als Kind und als, es macht alles Sinn. Und dann bin ich irgendwann wütend geworden auf die Ärztinnen und alles früher, weil man hätte mir meine Schulzeit wirklich erleichtern können, wenn man das einfach gecheckt hätte. Und ich hätte mir wirklich viel ersparen können, wenn man das früher diagnostiziert hätte und ja, ich hätte auch einfach nicht so viele Fehldiagnosen haben müssen. Ich habe jahrelang ja wirklich krass starke Psychopharmaka genommen, die ja auch dann einfach falsch waren teilweise. Und das auch jetzt Sinn macht, warum man mir so viele verschiedene gegeben hat, weil halt nichts so richtig gewirkt hat. Alles hat immer nur das andere irgendwie gefühlt eliminiert. Und aber am Ende ging es mir trotzdem beschissen so. Mittlerweile bin ich nicht mehr wütend, sondern denke mir halt, ja, ist jetzt halt so. Ich bin froh, dass diese Diagnose kam. Und dann habe ich ja angefangen, darüber auch wieder aufzuklären. Bin dann auch in ein Format rein, wo ich darüber gesprochen habe. Und danach ging dann auch so diese Aufmerksamkeit für das Thema ein bisschen nach oben.
Das Format ist was?
Hyperbowl, das ist dieses Frag in dem Falle ADHSlerinnen, die haben ganz viele so Frag-Blablabla-Formate.
Spotify oder was?
Ist ein YouTube-Format, genau.
Ah, okay. Kann jetzt, reicht jedem zum Nachrecherchieren, ne?
Ja, gut. Also, das ist auch weird, weil es jetzt schon, ja, das war ja wirklich kurz nach der Diagnose. Ich würde natürlich jetzt bestimmt, also viele Fragen anders beantworten, weil ich auch einfach mehr jetzt darüber weiß und auch länger jetzt mit diesem Bewusstsein dafür schon lebe. Aber an sich war das eigentlich cool, dann da mein Outlet auch wieder zu finden, da einfach weil mir danach auch so krass viele Frauen geschrieben haben, die genau dieselbe Story haben, also auch immer noch. Es gibt so, so krass viele weiblich sozialisierte, weiblich gelesene Personen, die eine Borderline-Diagnose kriegen und im Erwachsenenalter jetzt, wo sie checken und wo man mehr darüber weiß, dass ADHS bei Frauen auch existiert und wie es aussieht und so, die genau denselben Weg haben. Und das ist wirklich krass. Und ich glaube, dieser Gedanke, alle haben jetzt ADHS, nee, ich glaube, in unserer Szene und in unserer Bubble haben sehr viele Menschen ADHS oder sind deswegen autistisch sind veranlagt oder so, weil genau das, was du eben gesagt hast, dieses Auffangbecken, weil das sehr gut für uns funktioniert, so wenn man diese Form davon hat und weiß nicht was. Und das ist das Ding, ADHS und Autismus sind ein Spektrum, das kann sich bei jedem anders äußern. Das ist nicht, dass das bei jedem gleich ist und man kann unterschiedliche Ausprägungen und Stärken davon haben. Aber trotzdem ist ein selbststrukturierter, kreativer Job, in dem man sich ausleben kann, schon prädestiniert für Menschen wie uns.
Ja.
So, und deswegen natürlich, also neurodiverse Gehirne suchen sich neurodiverse Gehirne.
Ich wollte gerade sagen,
Gehirne.
Die ziehen deswegen sich ja auch an. Deswegen
auch kommt einem das im Freundeskreisen und so auch so vor.
Ja.
Und es ist halt auch nicht so, dass jetzt jeder ADHS hat, sondern dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr, sehr lange darunter gelitten haben, nicht zu wissen, was mit ihnen los ist und einfach jetzt endlich eine Diagnose dafür bekommen.
Ich finde es krass, weil es ja bei dir wirklich auch, also weil du ja sozusagen vor 12 Jahren war das ja dann deine Fehldiagnose.
Ja, stimmt. Ne? Oh mein Gott.
Das ist ja noch nicht lange her. Und also ich wurde diagnostiziert, da war ich 12, also nochmal 10 Jahre zurück sozusagen. Ja. Und da war das so, da kam das so in Zeitungen, da konnten Eltern so einen Selbsttest im Spiegel.
Das ist ja voll, aber das ist ja voll vor
eigentlich
deiner,
voll krass,
vor unserer,
genau. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, vor 12 Jahren war das ja safe, wahrscheinlich schon bei jedem Pädagogen in der Schule irgendwie auf dem Schirm. Und verhaltensauffällige Kinder wurden schon schnell erkannt oder so.
Verhaltensauffällige Jungs, ja. Es gab auf jeden Fall Jungs in meiner Schule, wo klar war, dass sie ADHS haben. Safe. Und ich hatte halt genau dieses Bild von ADHS, dem klassischen, in Anführungsstrichen, Zappelphilipp.
Ja.
Ich habe jahrelang genau dieses, man lernt da ja auch nichts drüber. Also das war für mich dieses, der nervige Typ, der allen auf den Sack geht und aber der, was da alles hintersteckt und wie krass Leidensdruck viele Menschen da haben und was da noch alles mit reinspielt und weiß ich nicht was, diese Spannungszustände, von denen ich ganz am Anfang geredet habe, dass das durch ein ADHS ausgelöst ist und nicht durch eine Borderline-Störung oder sonst was, also da steckt ja so viel mehr hinter als diese Klischee-Sicht auf den kleinen Jungen, der nervig ist.
Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Ärzte haben gedacht, es ist eine rein männliche Sache oder haben Frauen einfach nicht untersucht?
Also das Ding ist, Borderline und ADHS haben schon in vielen Punkten ähnliche Symptomatiken, aber Männer, das war halt das, was ich am Anfang auch gesagt habe, Männer neigen halt dazu, zum Beispiel eher nach außen aggressiv zu werden, andere zu schlagen und da, oder zu schlagen ist jetzt also eher aggressiv gegen nach andere außen zu werden. Und Frauen neigen zum Beispiel eher dazu, gegen sich ihre Aggression zu richten. So, wenn man sich selbst verletzt, ist oft der erste Blick, das ist eine Borderline-Störung, okay, weil das auch ein krass klischeebehaftete Störung ist und alles. Das hat sich, glaube ich, so verselbstständigt, weil die Diagnosemerkmale an sich sind ja schon, also zumindest bei mir hätte man das schon checken können, aber Frauen mit ADHS haben oft eben eine andere, also nach außen hin eine komplett andere Symptomatik als Männer. Mhm. Frauen sind halt, und da liegt es halt auch am Patriarchat und an der Sozialisierung, wenn Frauen viel reden, sind wir halt die Quasselstrippe oder die nervige Zicke oder sowas, wenn wir impulsiv sind. Mhm. Bei Männern, wenn sie super viel reden und da denkt man, oh, hat der ADHS, weil der redet zu viel. Das ist halt dann auch was sozialisierungsmäßig als bei Frauen als normal empfunden wird. Wenn sie aus dem Fenster guckt und träumt, ist sie halt eher die Schüchterne, Zurückgezogene. Das halt, was da im Kopf abgeht, auch hyperaktiv ist, nur halt nicht körperlich hyperaktiv, sondern alles passiert. Das sind halt einfach Sachen, die lange überhaupt nicht bei vielen auf dem Schirm waren.
Frauen werden in der Erziehung ja dann auch, sowas wird ja viel mehr, viel schneller abtrainiert. Genau. Sozusagen Frauen, die zappeln.
Also da wird du hast viel als Frau eher nicht gesagt, dass du nicht zappeln. Du hast als Frau nicht auf dem Tisch genau, du hast nicht zu kippeln, du hast nicht wütend zu werden.
Nicht laut werden.
Genau. Und das sind Gründe, warum Frauen dann eben ihre Spannungen gegen sich wenden, weil du eben nicht irgendwie gegen die Tür mit einer Faust schlägst.
Oft auch wohl nicht so viel, das habe ich zumindest früher gehört, oft dann auch nicht so viel sportliche Aktivitäten gefördert werden, wie bei Jungs, wo man sich ja vielleicht körperlich auch hätte, körperliche Abreaktion hätte.
So. Ja, und weil einfach auch diese Hyperaktivität bei Frauen vermehrt nicht körperlich stattfindet. Also schon auch bei vielen und vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber es ist halt krass eine Sozialisierungsfrage auch, weil Frauen einfach so krass lernen, sich anzupassen und irgendwie, was ist normal, was ist nicht normal und lernen dann so krass diese Dinge runterzuschlucken und bei sich zu behalten und während Männer halt alles rausschreien können, weil wütende Männer ist halt okayer. So, da wird dann schon vielleicht auch drauf geguckt, wenn das Kind sehr wütend ist und dann wird vielleicht eher schneller ein ADHS gefunden, aber Frauen neigen halt dazu, das alles mit sich selber auszumachen.
Was denkst du gerade?
Für mich aus der Intro oder Spektrum Autisten Ecke ist es halt total neu halt, ne? Also auch, es ist alles verdreht. Ich bin männlich Intro, du erzählst eigentlich genau das Gegenteil und deswegen ist es super spannend, aber auch ganz weit weg, so, weil ich denke so, oh krass, also Wut auszudrücken kostet eher Kraft oder ich musste früher irgendwie alkoholisiert sein oder sowas, dass ich getraut habe, so, deswegen ist es gerade im Kopf alles verdreht für mich, aber dadurch
auch spannend. Ja, weil du halt nicht das typische Bild eines, also du bist halt nicht das klassische Bild eines Mannes oder auch eines ADHS oder extrovertierten Mannes und ich bin eben nicht das typische Bild.
Also genau, das ist grad.
Bin halt nicht die typische Frau oder beziehungsweise, das klingt jetzt krass nach Pick Me gerade, das möchte ich wieder zurückziehen. Ich bin halt nicht das typische weibliche Bild von ADHS, sondern ich bin das männliche Bild von ADHS, was aber halt dadurch, dass ich weiblich bin, nicht gesehen wurde.
Wie gehst du jetzt damit um, weil du meintest, zum ADHS nicht wieder dich nicht mit der Diagnose zu identifizieren? Wie sind da deine Strategien? Oder ist es okay für dich, dich damit jetzt zu identifizieren?
Also ich glaube, ich identifiziere mich nicht mehr nur mit dieser Diagnose. Ich identifiziere mich halt damit, dass ich mich mit dieser Diagnose auseinandersetze und da gerne stetig mehr darüber erfahre und ja auch dadurch, dass man mit anderen Menschen redet, was ja viele in unserem Umfeld sind, neue Dinge erfahre und ich auch gerne dafür stehe, da weiterhin drüber aufzuklären und dieses Stigma zu brechen. Und das neue Stigma ist halt jetzt, dass alle ADHS haben. Ist halt jetzt nicht mehr, oh mein Gott, ADHS ist das und das, sondern jetzt ist es halt, jetzt wird es halt klein, also so, mein Gott, da bist du halt ein bisschen hibbelig, oder? Ja, da haben wir, ich vergesse auch meinen Schlüssel.
Ja, ich vergesse auch meine Sachen.
Ist jetzt auch auch ein beschissenes Stigma. Deswegen versuche ich halt einfach weiterhin da auch meine Plattform zu benutzen, da auch über die Dinge, die mich im Alltag begleiten, zu sprechen. Aber auch da muss ich sagen, ich habe halt das krasse Privileg, jetzt diesen Job zu machen, der sehr gut für mich funktioniert, mit oder trotz ADHS.
Das wollte ich gerade fragen. Wobei hilft dir ADHS, eine gute Künstlerin zu sein?
Ich weiß gar nicht, ob es mir hilft, aber ich weiß halt, dass es woanders wesentlich schlimmer wäre. Ich glaube, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich hilft es mir, weil ich mich 6 Stunden an Flash setzen kann, ohne auf Klo zu gehen, ohne was zu essen, zu trinken, keine Ahnung was. Und ich werde dann fertig mit diesem Flash, wofür andere vielleicht 3 Tage brauchen.
Ja,
kannst du halt als helfen sehen, ist aber halt auch ein bisschen ungesund. Ja, ich weiß nicht, klar, das ist ja immer das Ding, ich bin ja, nur weil ich die Diagnose erst vor ein paar Jahren bekommen habe, lebe ich ja trotzdem mein ganzes Leben lang damit. Ich kann ja gar nicht sagen, wie ich ohne bin.
Ja.
Ich kann nicht sagen, ob ich weniger kreativ wäre, wenn ich kein ADHS hätte, oder ob ich weniger offen und redselig wäre, wenn ich kein ADHS hätte. Das kann ich halt so für mich nicht sagen, weil es ja auch bei jedem so anders ist, dass ich da gar nicht unbedingt sagen will, das hilft mir oder nicht. Ich weiß halt, dass es mich trotzdem in Situationen einschränkt und es auch Tage gibt, wo ich es einfach immer noch krass verfluche, aber auch in dem Job, weil es halt, man kann sich sein Leben so bauen, dass es so gut wie möglich für einen in diesem System, in dieser Gesellschaft funktioniert, aber es ist trotzdem halt nicht weg. So, und es gibt halt trotzdem genug Situationen, wo ich einfach denke, ich...
In welchen Situationen verfluchst du es?
Also, je nachdem, wie viel ich mir so zumute, bin ich einfach sauschnell überreizt. Und dann gibt es wirklich Tage im Laden, wo ich einfach zwischendrin kurz aufs Klo gehen muss und heulen muss, weil ich einfach so krass überfordert bin. Mel tätowiert ja immer mit Kopfhörern und sie hat mir das sehr früh auch schon gesagt, mach das auch, Lotti. Und ich mache das ab und zu und ich merke auch, dass es immer besser ist, wenn ich mit Kopfhörern tätowiere.
Also du machst dein Gespräch vorher.
Genau, dann und dann sage ich, ich bin heute ein bisschen überreizt, so, ich würde heute mit Kopfhörern tätowieren. Ich bin trotzdem da, wenn du deine Hand hebst, ich krieg
alles mit
und so, ich bin nicht weg. Und ich finde dass die Gespräche vor und nach dem Tätowieren dann irgendwie besser oder qualitativer sind, weil ich muss mich ja auch konzentrieren, meine Maschine ist laut, alles. Aber auch da, obwohl ich weiß, dass es mir besser geht, dass das Tattoo wahrscheinlich schneller, besser, keine Ahnung was wird, habe ich so oft immer noch Struggle, das zu machen, weil ich Schiss habe, dass es jemand falsch aufnimmt, dass meine KollegInnen das vielleicht irgendwie denken, obwohl alle im Laden da mega fein mit sind, alle tätowieren mal mit Kopfhörern, weil alle mal irgendwie drüber sind, weiß ich nicht was. Aber ich habe so krass Schiss dann noch, dass das so arrogant oder als unhöflich oder weiß ich nicht was wahrgenommen wird, obwohl die meisten meiner KundInnen ja auch voll Verständnis dafür haben und ich liebe es, wenn KundInnen sagen, ich würde mir Kopfhörer reinmachen, ja? Weil damit ich immer so, ja, ich mache mir auch welche drauf.
Ja.
Und ich liebe es ja auch trotzdem mit meinen KundInnen zu quatschen und so, aber es gibt halt wirklich Tage, da kann ich es nicht und dann stehe ich auch dafür ein und tätowiere auch mit Kopfhörern, weil ich dann wirklich so bin, wie, wenn ich mir jetzt keine aufsetze, dann kann ich nicht arbeiten.
Ja.
Weil ich einfach so überfordert bin. Da verfluche ich es schon manchmal. Ja, dann dieses, also ne, dieser typische Hyperfokus ist halt manchmal cool, aber man kann sich halt auch auf schlechte Dinge hyperfokussieren. Ich habe trotzdem krass doll Angst vor ganz vielen Dingen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt das ADHS-Ding ist, aber es ist irgendwie alles miteinander verbunden. Und ich neige halt dazu, mir viel zu viel zuzumuten und dann irgendwann darunter halt übelst abzukacken.
Mhm.
Und das wird mir dann immer zum Verhängnis. Und obwohl ich das weiß und das auch schon seitdem ich klein bin weiß, auch vor der Diagnose, kriege ich es immer noch nicht hin, das nicht zu machen.
Du machst ja auch Kopfhörer rein, ne?
Oder du machst die Musik auf jeden Fall laut.
Musik laut, ja. Also was ich spannend fand, ist auch dieses, du hast jetzt eine Problematik, findest eine Lösung und das ist ja eigentlich genau die Lösung, weil das ist ja so eine, bloß weil es alle machen, Gleichzeitigkeit, ne? Wir reden halt, wir tätowieren halt, dann machen wir so viel nebenbei. Das ist ja nicht die richtige Richtung und dass die Krankheit eigentlich das, oder die Diagnose, naja, die Symptome eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Problematik entdecken und dass man dann sagt, okay, ich finde jetzt erstmal, aber Kopfhörer, aber ich weiß auch nicht, wie man das aus, wie es entstanden kann, dieses Arrogant, aber das ist natürlich, ich bin jetzt der Star.
Ja, wenn man es nicht kommuniziert, und, genau, dann kannst du halt schon, dann fände ich es auch weird, glaube ich, wenn ich zu einem Termin komme und dann fängt jemand einfach, also setzt sich einfach Kopfhörer auf und du bist so, okay, also wenn mir jemand dann nichts zu sagt und das nicht kommuniziert ist und ich dann auch denke so, also kann ich sagen, wenn ich aufs Klo muss oder so, dann fände ich es auch übelst kacke, so, aber ich denke mir immer so, ja, ich habe auch letztens bei irgendwie in einer Story gesehen, der hat dann so ein Meme darüber gepostet, irgendwie so nach dem Motto, kommt mal alle von eurem hohen Ross runter mit euren Kopfhörern zu tätowieren, bla bla, wo dann auch richtig viele Leute kommentiert haben, ey, es gibt halt sehr viele neurodiverse Menschen auch in dieser Szene, die das aus Gründen machen, so, und ich glaube, da geht's halt wie in vielem um die Kommunikation, so, wenn, ich würde das nie einfach machen und die Kundin damit so, ja, viel Spaß, ich sag dir jetzt gar nichts dazu. Ich sag immer vorher, ich mach das aus dem Grund, ich bin am Start, ich sehe dich, ich krieg dich mit, ich brauche das kurz für meine Konzentration und das, dann ist das auch eigentlich immer fein, aber es kostet mich trotzdem manchmal so doll Überwindung, das zu machen, dass ich es dann einfach doch nicht mache.
Nee, ich kann es voll nachvollziehen, weil diese Entscheidung, dann Musik laut zu machen und denjenigen, den mein Gegenüber darum zu bitten, nicht zu reden, das hat ja hat Jahre gedauert. Ja. Und das war dann auch der Punkt, sagen, okay, das Tätowieren ist so anstrengend geworden, warum denn? Ja. Und dann war es so ein einfaches Mittel, können wir einfach achtsam tätowieren. Und das war dann für mich die Lösung, so, ne? Also klar. Und dann auch diese Erkenntnis, wie du sagst, dass das Gegenüber dann auch manchmal sagt, ja, ist doch eigentlich toller,
ja,
so, ne?
Ja, so auf die Situation, wo ich sage, ah ja, geil, dann höre ich auch Podcast. Und ich denke mir auch, also ich höre selber, wenn ich tätowiert werde, höre ich auch manchmal ganz gern Podcast, weil es mich ablenkt oder so, weil ich mich dann nicht so krass darauf konzentriere oder irgendwas. Muss ich jetzt nicht, aber ich muss auch nicht die ganze Zeit mit jemandem reden. Also, und das ist auch fein, wenn man das macht, aber ich glaube, das ist so voll. Ja, ist auch bei allen irgendwie tagesformabhängig. Und ich finde es auch, es ist ja für alle anstrengend, wenn man dann so krampfig versucht, so ein Gespräch zu führen. Also, weil man irgendwie, dann verstehst du was nicht und sagst, warte, ich muss kurz die Linie ziehen und dann dauert alles länger und ist für die Kundinnen oder den Kunden ja auch kacke dann und weiß ich nicht.
Manchmal ist es ja auch so eine Unsicherheit, dass man diese Nähe nicht aushält, sondern man denkt so, okay, wir überspielen die ganze Zeit was, anstatt das einfach mal zu benennen. Okay, ich fühle mich jetzt gerade ganz schön eng und ich weiß nicht, was ich reden soll. Und das braucht man eigentlich nur benennen und dann ist es verpufft. Ja. Aber dann tanzt man so, kann ich mich früher erinnern, so 4-5 Stunden um diese Scham und Peinlichkeit drumherum und denke so, was für ein Kraftaufwand. Ja. Hätte man einfach kurz klären können vorher. Aber das ist jetzt nicht so ein, muss ja überwinden halt, so ein bisschen mit Mut reingehen.
Ja, und ich glaube, also ne, das ist halt das Ding, ich tätowiere noch nicht so lange. Ich muss halt in vielen Situationen mein Ding noch finden, auch wie sich das für mich gut anfühlt, wie sich das für meine KundInnen anfühlt. Und ich glaube, da auf meine KundInnen bezogen habe ich ein sehr gutes Gefühl, so, weil ich einfach schon immer eng mit Menschen zusammengearbeitet habe. Aber gerade so meine eigenen Dinge durchzusetzen, ohne dass sie meine Kundin irgendwie negativ beeinflusst oder so, das ist halt einfach noch ein bisschen, dauert halt noch. Weil bei mir halt immer mitspielt, du tätowierst noch nicht so lange, du hast diese Ausbildung nicht gemacht, kriegst du die Anerkennung dafür, akzeptieren dich andere Leute. Das ist so krass, wie das immer mitläuft, egal bei was für einem kleinen Ding, wo man denkt, wenn das jetzt, weil wenn mich jetzt jemand in der Story sieht, wenn unser Shop-Manager jetzt eine Story macht, wie ich mit Kopfhörern tätowiere, dann könnte das ja irgendeiner von den anderen Tätowierern sehen, der könnte ja dann denken, oh mein Gott, ist die arrogant, warum tätowiert die mit Kopfhörern, bla bla bla, weil denen habe ich das ja nicht kommuniziert und so. Und dann, geht das Karussell los.
Ich habe zwei Fragen noch.
Okay, ich komme gleich für diese Fragen.
Ah, geil. Jetzt muss ich jetzt. Der Hyperfokus ist da. Perfekt.
Erstmal hier deine Beine hoch.
Ey, ich muss meine Beine hochlegen.
Komm her hier.
Ey, das ist richtig unangenehm mir, dass ich jetzt, weil meine Beine sind so fest gerade. Von draußen, von der Wärme. Das ist ganz krass.
Hochlegen hilft, ja.
Ja, es sind 2 Stunden 25. Ich wollte jetzt einmal fragen nochmal, wo sie sich tätowieren lässt demnächst. Und dann wollte ich die Augen zu und durch Fragen fragen. Hast du noch Fragen, die sonst unaufgedeckt bleiben würden?
Nö, ich finde, das Gespräch läuft richtig stimmig und muss noch nicht mal irgendwie einwirken. Ich habe manchmal ganz, ganz selten Impulse. Ansonsten ist das so richtig schön.
Ja, ja, ich habe schon gesehen, du hast dich schon nach hinten gelehnt, voller Entspannung.
Mitschwimmen.
Wenn du dich nach hinten lehnst, dann denk ich, ich muss die ganze Zeit jetzt was sagen.
Ja, das habe ich dir schon mal gesagt, mach's nicht. Also für mich ist es so, es läuft alles gut. Und ich muss nicht pushen.
Ja, ja, voll.
Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Total.
Weil ich bin ja jetzt nicht hier, um meine Geistesblitze reinzumachen, sondern eigentlich nur, um zuzuhören und Aufmerksamkeit zu geben, weil den Rest macht Lotti von alleine.
Oh, das ist ja das Schöne hier.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, oh mein Gott, ich rede viel zu viel, es tut mir leid.
Aber du bist doch eingeladen worden, um viel zu reden. Das ist voll, weil, also wir machen, wenn wir es, also wir machen ja eine Jahresfolge, da können wir dann immer ganz viel reden, deswegen.
Ich hoffe, ihr macht alle gerade Wäsche oder putzt eure Wohnung oder so, also, dass ihr das so lange braucht.
Also die Erfahrung hat uns gezeigt, dass alle fein sind, wenn jemand lange redet, dass die dabei alle gerne Sachen machen. Heute essen wir auch nicht, das heißt, alle können es ganz schön durchhören einfach. Eine Frage.
Ist nur noch eine.
Nee, zwei Fragen. Die zweite kommt gleich, die ist erwartbar, aber die erste, die eine noch. Zu wem wirst du jetzt noch in der nächsten Zeit gehen, um dich weiter tätowieren zu lassen? Hast du schon Pläne?
Ja, ich tatsächlich bin in 2 Wochen auf Guestspot, in 3 Wochen auf Guestspot in Hamburg wieder bei Immer und Ewig, wo ich ja auch im Winter gearbeitet habe, 3 Monate lang. Danke nochmal an Christian dafür. Und ich lasse mich von Felix tätowieren, Kienzle, genau, weil ich noch kein Tattoo von Felix habe. Ganz weird. Und ich habe eine Lücke auf dem Jeanbein, wo ich dachte, Felix,
go steht for it. Schon fest?
Nö, irgendwas.
Hast du wieder recht?
Ja, hier so in der Mitte, rein? Genau. Ja. Nee, als ich das letzte Mal in Hamburg auf Guestspot war, war ich kurz noch im Black Hole und dann haben wir ein Bier getrunken. Dann war ich so, habe ich das Flash angeguckt, dachte so, warum habe ich eigentlich noch kein Tattoo von dir? Und dann haben wir einen Termin gemacht und ich habe gesagt, mach irgendwas, was da gut reinpasst. Felix macht ja eh viel Freihand, nur kein Schädel. Das tut mir leid, Felix, es wird kein Schädel.
Mal kein Schädel.
Nee, ich habe keinen Schädel und vielleicht kommt mal irgendwann einer, aber ich hätte nicht so gern so einen präsenten Schädel.
Ja. Und soll der Rücken ein ganzes zusammenhängendes Backpiece sein oder patchen?
Also, das ist ein schwieriges Thema.
Aber scheinbar hast du dir Gedanken.
Ja, also ich habe ja nicht mehr so viel Platz, muss man sagen, für mein Alter. Ich habe patchwork-mäßig halt nur noch auf dem linken Bein ein bisschen hinten, wenn jetzt die Lücke vorne noch von Felix zu ist. Und dann gibt es halt nur noch den Rücken.
Und die Front.
Nee, die Front ist auch relativ voll.
Ach so,
also ich habe von Sarah ja hier das Ding und das hier unten ist schon voll.
Okay.
Da ist die linke Bauchseite ist schon verplant und die Rippen sind eigentlich auch schon, die werde ich mir von Flori machen lassen. Und die linke Bauchseite von der Wale, der wir eben geredet haben, da hatte ich eigentlich letztes Jahr auch schon einen Termin, musste den aber leider aus Trauergründen absagen. Ja, und dann gibt es ja nur noch den Rücken. Und das macht mir ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr so, also klar, man findet immer noch irgendwie hier ein Lückchen für irgendwas.
Ja, für so kleine Sammlungen, ja, ne?
Aber
für
es ist was so, ach, ich finde es so schade, also ich liebe meine Tattoos und ich bin wirklich happy mit meiner Sammlung. So meinen linken Arm würde ich jetzt mir nicht mehr komplett so stechen lassen. Ich bin da jetzt nicht so zufrieden mit, aber es ist jetzt auch, ich habe jetzt nicht so viele richtige Scheiß-Tattoos, würde ich sagen.
Ja. Ich finde auch das Gebleistete da oben ganz schön.
Ja, das liebe ich ganz toll. Das ist von Aggie, von meiner Arbeitskollegin. Soft Electric Tattoo, auch tolle Frau. Ja, das war so ein, das darunter war, ist einfach vernarbt gewesen und auch die Farbe ist rausgefallen und ich habe das wirklich immer auf Fotos, dachte ich immer, oh nee, das finde ich
immer,
ich liebe das und wir machen da auch noch irgendwie so ein ähnliches drauf. Ja, und irgendwie habe ich dann so gedacht, Mann, jetzt, wo ich selber tätowiere, ich lerne so viele krasse Leute kennen. Mhm. Und so viele krasse TätowiererInnen. Und jetzt habe ich wirklich nicht mehr so viel, weil, also ich habe mir schon vor so 2 Jahren oder so, habe ich mir eigentlich vorgenommen, mir nur noch Sachen tätowieren zu lassen, die so richtig schreien, dass sie von jemandem sind. Also ich will nur noch Tattoos, wo man sofort sieht, das ist von dem.
Ja.
So, also ich brauche keinen, ich habe keine Motive mehr im Kopf, wo ich jetzt sage, das hätte ich jetzt gern noch.
Also jetzt richtig sammeln.
Ja, genau. Also ich habe ja schon auch, ich habe ja trotzdem schon gesammelt, aber ich habe schon trotzdem auch viele Tattoos von bestimmten Tätowierern, also von den gleichen Leuten irgendwie. Und deswegen bin ich jetzt so, ich versuche die Tattoos, die ich mir jetzt stechen lasse, relativ klein zu halten, damit ich noch relativ viel auf diesem Bein irgendwie unterkriege. Das habe ich dir auch letztes Jahr gesagt.
Ja.
Ja, und der Rücken, also ich glaube, ich möchte kein klassisches, traditional, farbiges Backpiece haben. Ich habe aber auch noch nicht so den Plan. Ich weiß noch nicht genau, von wem ich was haben möchte. Ich möchte, glaube ich, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt Farbe auf dem Rücken haben will oder nur schwarz. Und ich hätte, glaube ich, gerne was, was vielleicht ein großes Ding in der Mitte. Ich habe schon öfter über irgendwie eine Blumenvase oder so nachgedacht und dann irgendwie vielleicht drumherum doch noch ein bisschen zu patchen. Aber es steht noch nicht, weil ich auch da gesagt habe, ich möchte mir da halt, also ich will da halt safe sein, zu wem ich gehe so. Und es war jetzt noch nie so, dass ich dachte, boah, ja. Ich will von dem oder der meinen Rücken haben. Und das Ding ist auch, ich möchte gerne meinen Rücken nur von jemandem machen, der sehr schnell ist.
Ja.
und wo ich Creme benutzen kann. Ich habe wirklich.
Und da fallen schon ein paar raus.
Ja.
Wie eng das dann irgendwann wird, ne, wenn man immer mehr gewohnt ist oder Privatstudio, Creme weg,
ja,
schnell weg.
Und auch so, wäre schon cool, wenn es irgendwie jemand aus dem Freundeskreis ist, ja, da kann ich halt auch nachher schon sagen, ey, lass mal morgen weitermachen oder so.
Ja.
Weil jetzt so irgendwo hinfahren und dann kacke ich so nach anderthalb, zwei Stunden ab. Ach, ich weiß nicht, aber andererseits will ich halt auch gerne.
Ja, international wird dann schwieriger wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Also ja, auf einer Convention lasse ich mir meinen Rücken auf jeden Fall nicht machen.
Nicht, ne.
Nee, ja, aber. Ja, also der Rücken und die Hände sind auch frei. Also die Finger nicht, aber die Hände, ja. Auch da ist dasselbe. Also ich habe mit Lukas schon lange auch drüber geredet, ob Lukas mir meine Hände macht, weil es klar wäre, das ist eine safe bet. So, diese Lukas-Sachen sind zeitlos, die sind technisch perfekt. Das, da wäre ich auf jeden Fall happy mit.
Ja.
Aber Hände ist halt auch so das Ding, das ich sehe das halt immer. Und ich will mir jetzt diesen Prime-Spot, glaube ich, gerade noch nicht wegnehmen, wo es jetzt gerade so losgeht, wo man so viele Menschen noch irgendwie
ja,
so
kennenlernt
und auch
wird,
so
ne?
viel irgendwie Guestspots noch geht und so. Ich glaube, ich lasse mir mit den Händen lieber noch ein paar Jahre Zeit, weil ich habe sehr früh einfach sehr viel gemacht und will jetzt lieber sehr ausgewählt und ein bisschen langsamer. Ja.
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 Was ist dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Scheiße, ich wusste, dass du das fragst und ich habe vergessen, mir Gedanken drüber zu machen. Ich habe mir da vor Wochen habe ich mir da Gedanken drüber gemacht und ich habe vergessen, was ich mir überlegt habe. Also ich glaube, das letzte Jahr war ein sehr, sehr, das ganze Jahr war ein Augen zu und durch Erlebnis. Wir haben jetzt viel über die, also es war ein krasses Jahr für mich und auch jetzt dieses Jahr so für, was Tätowieren angeht. Ich bin mega dankbar, wo ich jetzt schon bin und so. Aber ich musste wieder einen Verlust erleiden. Ich habe noch einen Menschen verloren, der mir sehr nahe stand, sehr plötzlich. Und es ist der zweite Tod, mit dem ich jetzt klarkommen musste innerhalb von 4 Jahren. Und das war auf jeden Fall wirklich ein Augen-zu-durch-Erlebnis, weil ich nicht mehr so ganz wusste, wie ich das nochmal überstehen soll. Und Tätowieren hat mich krass dadurch gezogen. Das ist auch wieder im Oktober passiert. Und ich bin im November ja letztes Jahr nach Hamburg dann gegangen zum Arbeiten zu Immer und Ewig. Quasi als 3-Monats-Guestspot, weil Lukas reisen war und quasi mir ermöglicht hat, mit Christian zu quatschen, ob ich quasi in den 3 Monaten seinen Platz haben kann. Und
weil du auch aus Berlin weg sein wolltest?
Gar nicht unbedingt, aber ich war ja, also ich habe ja in dem Laden einfach nicht so viel gelernt und Lukas hatte mir das im Sommer halt schon mal gesagt, dass er halt diese Reise vorhat und ob das nicht vielleicht für mich eine Möglichkeit wäre. Und ich hatte mich da schon getrennt, also ich habe mich letztes Jahr Anfang des Jahres getrennt und dann war ich so, ja, warum eigentlich nicht? Also mich hält ja jetzt gerade nicht krass, was hier so die, das ist eine übelste
nicht,
Chance.
Nicht was vorher so
ja,
an
genau,
der Stadt
also,
oder
vorher
der Wohnung.
Vorher war es halt die
oder,
Wohnung und
genau.
der Freund und weiß ich nicht was. Und dann dachte ich, ja, geil, Immer und Ewig, übelst der gute Traditional-Laden. So, ich mit Doro zusammenzuarbeiten, war mega geil.
Ja.
Also ich habe wirklich einen super tollen Kundinnenstamm in Hamburg mehr aufbauen können. Ich hatte ja auch voll Schiss, dass ich nicht arbeite, also dass mich da, dass ich ja nichts zu tun habe und nichts. Nachdem Danny gestorben ist, habe ich mir die Frage gestellt, kann ich das jetzt machen so? Kann ich jetzt da hingehen und diese 3 Monate hier weggehen oder nicht? Und habe mir dann gedacht, Augen zu und durch, weil was bleibt mir anderes übrig? Ich kann halt hier in Berlin sehr traurig sein, aber wahrscheinlich bin ich hier noch trauriger, weil ich einfach in der Wohnsituation unzufrieden bin, weil ich da noch mit meinem Ex-Freund eben auch zusammen gewohnt habe. Und diese Chance nicht wahrzunehmen, also Danny war da eben auch sehr supportive und hat gesagt, mach das, go for it und weiß ich nicht was. Und dann habe ich mir gedacht, Augen zu und durch, ich mache das jetzt, ich verbringe den Winter in einer Stadt, wo ich niemanden wirklich kenne. Also auch Doro, wir haben uns erst darüber wirklich angefreundet. Wir kannten uns zwar so, weil wir uns ein paar Mal gesehen haben, aber wir waren jetzt noch keine Friends so. Und ich dachte mir, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das die dümmste Idee ist, die ich habe, aber ich habe meinen Hund mitgenommen. Das war sehr vorteilhaft, weil ich natürlich da auch irgendwie eine Struktur durch habe. Und das war so wertvoll, weil ich habe nur gearbeitet, also ich habe krass viel gearbeitet und bin mit dem Hund draußen gewesen und habe angefangen Sport zu machen, habe angefangen ins Gym zu gehen. Und das war das Beste, was ich hätte machen können, weil ich genau diesen Pauseknopf von diesem Leben hier gebraucht habe, um mich dann, als ich zurückgekommen bin, damit auseinanderzusetzen, was so jetzt noch alles an Verarbeitung auf mich zukommt, weil ich hätte die Kraft nicht gehabt, das direkt danach einfach, also es war wirklich so, ich habe auch natürlich schlimme Tage da gehabt und so, aber dadurch, dass ich so konzentriert, also ich bin wirklich morgens aufgestanden, mit dem Hund gegangen, bin immer früh im Laden gewesen, immer relativ spät nach Hause, hab gekocht, zum Sport vielleicht noch, mit dem Hund schlafen gegangen. Und dadurch hatte ich einfach nicht die Zeit, mich wirklich mit dieser Trauer wieder auseinanderzusetzen. Klar kommt die manchmal einfach, kommt man nicht dran vorbei, kommt's hoch. Aber es war unglaublich krass. Und auch, ja, ich merke es einfach jeden Tag, wie viel Tätowieren mir gibt. Also wie krass ich mich trotz dessen jeden Tag gefreut habe, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Oh. Und das hatte ich so in meinem Leben ja auch noch nie. Und dass es mich am Laufen hält. So. Ja, das war, glaube ich, sad, aber das war mein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis und wie gesagt, ich glaube, das ganze Jahr auch irgendwie bei Sticks and Stones zu fragen, habe ich sehr lange aufgeschoben, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass die Nein sagen und was ich dann mache, weil dann wäre ich wieder an dem Punkt, wo soll ich denn dann fragen, so. Da war ich auch so, okay, ich muss jetzt da durch und mich, bin sehr froh, hat sich zum Glück zum Guten gewendet, aber ich glaube, ohne Tätowieren wäre das letzte Jahr auf jeden Fall richtig beschissen geworden und so kann ich jetzt sagen, dass ich einfach krass dankbar dafür bin, dass ich das machen darf und dass das so ein großer Teil oder ja, der große Teil meines Lebens ist.
So leise und vielleicht unpassend fürs ADHS.
Ja.
Beenden wir das hier. Das finde ich nämlich schön. Jetzt. Danke, dass du so offen warst und so viel geteilt hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war ganz toll.
Und danke, dass du auch sonst so viel teilst bei Instagram, weil du hilfst, glaube ich, voll vielen Menschen, weil es immer sehr berührend ist, was du postest und wie viel du von dir zeigst und wie transparent es dann immer ist. Ja.
Danke.
Danke.
Danke, tschüss.
Tschüss. Achso. Und jetzt. Genau, oder wir sagen jetzt auch einfach, wenn ihr von Lodin Tattoo wollt oder überhaupt diesen berühmten Instagram-Account sehen wollt, dann geht ihr entweder zu Alles von Lotti, da findet ihr auch die Verlinkung zu ihrer Lotti Tattoo-Seite oder ihr geht direkt auf Lotti Tattoos.
Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, falls ihr kein Instagram habt. LottiTattoos@gmail.com.
Traumhaft. Verlinken wir nochmal in den Shownotes. Tschüss.
Tschüssi.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studio. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion
auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkien. Ciao.